ein Herzschlag, den man da im Hintergrund hört, denn ich bin so aufgeregt, weil ich mich so freue auf die neue Folge Verbrechen ohne richtigen Namen. Folge 34, einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Yichenga D. Und zugeschaltet per Video-Software-Technologie ist die fantastische Alice Westerholt, hallo.
Juhu, Eddie, hallo.
Der überragende Georg Zahl.
Hallo.
Und Jochen Domenikus.
Ja, hallo.
Das ist ein Running Gag.
Ja, du weißt es. Ich weiß, ja, ja.
Ja, Leute, was geht? Endlich wieder Zeit für Verbrechen. Ich muss sagen, ich bin ja zurzeit komplett im Gerichtssaal verschwunden. Wir haben eben schon kurz bevor es losging, habe ich schon mit Alice und Jochen drüber gesprochen. Beziehungsweise eigentlich nur mit Alice, weil Jochen hat natürlich keine Ahnung, worum es geht. Der Johnny Depp Amber Heard Case ist momentan. Also ich habe am Anfang nur so mal so reingeklickt, so was ist das? Und mittlerweile ist es für mich wie so ein, ja, wie so ein Real-Life-Thriller, der da läuft, wo du zugucken kannst.
Du hast mich angefixt, ne?
Ist geil,
ich
ne?
Ich habe gestern auch angeschaltet und das Beknackte daran ist, dieser Chat nebenbei.
Ja.
Du hast halt wie so ein Twitch-Chat, der irgendwelche Emotes spammt und lol und rackt und irgendwas, wenn jemand was sagt oder so. Das wirkt so absurd, ne? Weil die, ich meine, es gibt natürlich manchmal auch Reaktionen bei dem Publikum dort bei dem Prozess. Und manchmal gibt es so ein Schmunzeln im Publikum, ne? Gerade wenn Johnny Depp bei manchen Sachen geantwortet hat, da gibt es auch regelrechte Running Gags schon.
Ja.
Wenn der Anwalt sagt, hearsay, 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 bei jeder Antwort von Johnny Depp und der dann irgendwann pausiert, weil er erwartet, dass dieses hearsay kommt, der aber nichts sagt. Und aber dieser Chat dazu von, ich weiß nicht wie viel, zigtausend Leuten, der moderiert, gemutet, verlangsamt ist und im Follower-Only-Mode oder Sub-Only-Mode und trotzdem ist das nur Spam, das wirkt wie in so einem schlechten Film, wo irgendwie so Social Media und sowas dargestellt wird und du denkst dir so, das kann ja nicht echt sein, das wäre ja im wirklichen Leben nicht. So bist du verstellt, das ist das wirkliche
das ist,
Leben.
Das ist das Spiegelbild der Gesellschaft quasi.
Aber unfassbar aber spannend.
War gestern ja die Psychologin und dann war wirklich in diesem Chat, ging es 90% um ihre Frisur.
Ja, Wahnsinn, oder?
Ja, aber es ist auf jeden Fall faszinierend, zwei so, ja, superreiche A-Promis da im Gerichtssaal zu sehen. Ich meine, Johnny Depp, sehr viel berühmter geht's kaum. Und dann irgendwie da intime Details über ihre Beziehung mit Tonbandaufnahmen und so. Also da bin ich dann schon auch Gossip Girl, gebe ich ehrlich zu. Da kann ich mich dann auch nicht verwehren und finde das halt schon interessant, zumal ich das vor 6 Jahren oder 7 Jahren, als das aktuell war, also als diese Schlagzeilen dann da so erschienen und Johnny Depp, Frauenschläger oder so.
Ha? Da war ich 16.
2016, ja. Ach so, nee, 2016. Ich habe verstanden, da war ich 16.
Ja, das stimmt auch.
Das stimmt auch. Und das habe ich damals halt so ein bisschen natürlich als Filmfan so ein bisschen am Rande verfolgt und dass es jetzt sozusagen weitergeht und so ist schon auch faszinierend. Vielleicht irgendwann mal, wenn der Fall abgeschlossen ist und wer weiß, was da noch passiert, irgendwann mal ein Thema für
zumindest gab es einen irren Plot-Twist schon, ne? Das wäre ja schon mal was für uns. Ob der dann so bleibt, ist die Frage, ne? Aber normalerweise ist es ja oft so, dass es irgendwelche Anschuldigungen gibt. Entweder versandet das Ganze dann oder es heißt, ja, Anschuldigungen stimmen soweit, ne?
Ich freue mich, wenn Alice dann anfängt im Podcast dann so, wir gehen ins Jahr 1963.
Genau.
Jonathan Deprovic wird geboren. Sagt euch das. Also was? Jonathan Deprovic sagt mir überhaupt nichts.
Genau.
Wird dann irgendwann eine Rolle annehmen unter dem Namen Johnny Depp und dann alle.
No way, Jose. Ja. Und dann sage ich, eigentlich wollte ich nur sagen, Stichwort Pirat.
Wie heißt der denn? Heißt der wirklich Johnny Depp?
Nee, Johnny, jetzt muss ich nachgucken. Know.
Christopher Depp. Doch, der heißt wirklich Johnny Depp.
Oh, da gibt es ja so viele, die ich mir schon überlegt hatte, so als Mini-Rätsel bei uns im anderen Podcast zu machen, wo es einfach nur darum geht, den originalen Namen einer Person zu sagen und dann darfst du raten, unter welchem Künstlernamen derjenige bekannt ist. Da gibt es halt echt so einige interessante
Barbie Kandidaten. Zum Beispiel.
Sag mal, wenn Barbie ich da jetzt Beispiel, einsteige ja. noch in dieses Gerichts, in diesen Gerichtsprozess, wie viel Stunden Spaß hat man dann so am Tag? Also wird das live übertragen und wie lange dauert sowas?
Lange. Also gestern ging, glaube ich, die Übertragung mit das Verhör.
Mhm. 7-8 Stunden?
Wow.
Mehrere Stunden.
Also ich bin einmal
eingenickert allerdings zwischendurch.
Bei dem Verhör von der Polizeibeamtin bin ich einmal so weggenickert. Und als ich
warum war dann 2021er Datum? War das eine alte Aufnahme?
Das war eine alte Aufzeichnung und die, da war ich dann kurz weg und als ich dann wieder aufwachte, war der immer noch Jochen, der Prozess. Also das
gab ja schon mal irgendwie einen Prozess, ne?
Aber es gibt Zusammenfassungen, ganz kurz. Also du kannst auf diesem Channel, der heißt Law and Crime Network, Gibt es dann auch immer so halbstündige Snippets, wo es dann um bestimmte Vorwürfe oder Enthüllungen oder was weiß ich geht, die im Prozess in diesen 7 Stunden vielleicht interessant sind. Also es reicht teilweise auch, wenn du dir dann einen Tag später die
Zusammenfassung anguckst.
Man muss schon recht gut der englischen Sprache mächtig sein, um da folgen zu können.
Das stimmt,
ja. Ich glaube, aber schlimmer geht's nicht. Ne? Du bist ein Hollywood-Star und alles Private wird dann.
Aber war das nicht sein Wunsch, dass es diesen öffentlichen Prozess gibt, weil er sagt, also seine Meinung nach, er habe nichts zu verbergen und er möchte seinen Namen reinwaschen?
Ja, ich glaube, das war das, weil er verklagt ja sie.
Ja gut.
Er verklagt ja sie auf Diffamierung und sie hat ihn ja sozusagen in die Öffentlichkeit den Dreck, sie hat ja quasi angefangen, das in die Öffentlichkeit zu ziehen und ich glaube, wie es genau abgelaufen ist, weiß man natürlich nicht, aber dass er dann irgendwann gesagt hat, okay, also du willst eine Schlammschlacht, okay, dann gehen wir in die Öffentlichkeit, aber dann packe ich auch aus, so ungefähr. Und das ist jetzt das, was man sieht.
Also klingt unterhaltsam. Hinweg,
wie er erzählt hat, dass von diesem Foto mit menschlichen Fäkalien auf seiner Betthälfte.
Ja, sie hat ihm ins Bett gekackt.
Warte, wo dann ihre Anwältin fragt, woher er denn wisse, ob das nicht von den Hunden stamme und er so die Augenbraue hebt und sagt, das sind Teacup Yorkshire Terrier, die wiegen 2 Kilo. Da habe ich schon ein kleines Grinsen im Gesicht gehabt, muss ich zugeben.
Es gibt da wirkliche Highlights auch, ne? Dann gibt's so eine Stelle, wo gefragt wird, ja, sie hätten so eine Box bei ihm gefunden, ob er da seinen Koks aufbewahrt. Und er hat gesagt, ne, ist ja quasi sinngemäß, er ist ja nicht doof, das Koks wird in der Plastiktüte aufbewahrt, streut das ja alles raus. Und ob das wahr ist, dass er da dass er irgendwie Drogen mit Marilyn Manson genommen hat und dann auch so ganz trocken, yes. Der packt wirklich komplett aus mit der Wahrheit, muss er ja auch. Ist ja alles auch unter Eid.
Ja.
Und dann gab es auch so eine Szene, wo der Anwalt, dann hat er ihm so die Tabloids, also Regenbogenpresse, sorry, vorgelesen, die ganzen Schlagzeilen, also Johnny Depps Familie wendet sich von ihm ab, weil er zu viel Alkohol trinkt und so. Johnny Depp hatte diese Schlagzeilen auch vor sich liegen, dann hat der Anwalt immer gesagt, ist das korrekt? Also, dass das da steht. Das war das Einzige, was der gefragt hat, was auch so dumm ist, aber okay. Und dann hat Johnny Depp irgendwann auch immer so gesagt, so, yes, you read that very good. So, ne? Also sie haben das sehr gut vorgelesen. Und der Anwalt dann die nächste Schlagzeile, Johnny Depps Karriere ist vorbei. Und Johnny Depp dann so, how do people know all that stuff about me? So, also es ist echt, er kann sich dann auch den einen oder anderen Hinweis auch nicht verkneifen. Das ist sehr interessant.
Ich bin fasziniert davon, wie krass die Leute in den meisten Fällen die Ruhe bewahren können.
Ja.
Bei mir geht teilweise bei manchen von diesen Fragen und dann immer dem Einwand des Anwalts, teilweise auf seine eigene Frage, geht mir die Hutschnur hoch. Ja.
Das ist 100% richtig, was du sagst. Ich habe so oft gedacht, wie kann man da jetzt nicht drauf antworten und sagen, wieso stellen Sie mir rhetorische Fragen, die Sie selber beantworten? Was soll ich war schon auf 180.
Ich würde so verlieren in dem Prozess.
Aber ist es nicht so, dass die darauf trainiert werden vorher nochmal, dass man nochmal ein Training durchläuft, wie man sich vor Gericht verhält, damit man auch alles.
Aber überleg mal, wie sollte das Training bei mir sein? Ich bin so leicht zu triggern.
Es gibt
wenn da so ein
Training.
Arroganter Anwalt kommt und ich bin Johnny Depp und der versucht die ganze Zeit irgendwelche Dreckwäsche und lässt mich irgendwelche Bild-Zeitungsschlagzeilen vorlesen, um mich irgendwie hier dumm dastehen zu lassen, der einzige Grund ist, um irgendwie einen Shitstorm sozusagen für die Massen begreifbar zu machen. Und du musst da sitzen und so, yes, that's correct. Yes, that's what it's reading. Yes, that's what the Washington Post wrote. Yes. Und ruhig bleiben, damit dir nicht einer sagen kann, sehen Sie, der ist aggressiv.
Ja, manchmal hilft ja auch das Setting, ein bisschen die Ruhe zu bewahren. Also dieses Gericht sich da anzugucken, fand ich aus einer fachlichen, würde ich jetzt fast sagen, Sicht fast spannend. Ich habe es eben schon zu Jochen gesagt. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass wenn die Pausen machen, dass sich dann der gesamte Saal erhebt und sich hinstellt, bis die Jury den Saal verlassen hat in Richtung der Jury. Also solche Kleinigkeiten auch zu sehen, wie es da abläuft. Sehr, sehr spannend. Kommen wir bestimmt irgendwann nochmal drauf, wenn das Ding hoffentlich dann irgendwann zu Ende verhandelt ist. Und es ist auf jeden Fall toll, sich anzugucken und da live dabei zu sein.
Genau. Also der YouTube-Channel für alle, die das nachholen wollen, heißt Law and Crime Network. Da kann man das alles live teilweise und auch in Zusammenfassung sich angucken, wenn man daran Interesse hat. Ich frage mich, ob es eine Brücke gibt, die wir jetzt schlagen können zum Fall bei uns.
Die gibt
durchaus eigentlich, ne?
Ja, okay, absolut. Okay.
Absolut. Und ich möchte, Georg, dir nochmal so von Herzen danken für diesen Fall heute, weil dieser Fall wirklich total bunt ist und Boulevard ist und schillert und leuchtet, auch unterhaltsam ist, auch tragisch ist. Und die Brücke, die ich jetzt schlage, ist vielleicht schon mal Yorkshire Terrier, ne? Wenn wir von denen gerade schon mal gehört haben.
Es gibt echt einiges an Gemeinsamkeiten.
Absolut. Also insofern bin ich gar nicht undankbar, dass der Prozess von Johnny Depp der Einstieg war, weil das sicherlich nicht in der Größenordnung stattgefunden hat, der Fall, den wir uns heute genauer angucken, aber viele, viele Parallelen schon.
Aber für deutsche Verhältnisse schon in einer sehr hohen Liga gespielt hat, würde ich sagen.
Genau. Und gestern hatte ich dann dieses Dilemma, bereite ich den Fall noch tiefer vor oder gucke ich jetzt die Gerichtsverhandlung von Johnny Depp? Und ich musste immer so ein bisschen hin und her switchen. War gar nicht so schlecht. Georg, unterstützte mich bitte kurz, wenn ich was vergessen sollte oder statt
ich versuch's auf jeden Fall, klar,
heute Johnny sage aus Versehen statt des Vornamens unseres Protagonisten. Und wir machen heute was anders als sonst, ne? Denn als Georg und ich beide so laut Hurra riefen in unserem WhatsApp-Chat und sagten, ja, den machen wir, sagte Georg vollkommen zu Recht, dass wir diesen Fall heute mal ausnahmsweise aus Sicht des Opfers sozusagen aufrollen und uns nicht den Täter in aller Genauigkeit, wie wir es sonst immer tun, angucken. Das machen wir sicherlich auch noch mal im Ansatz so gegen Ende. Sondern den Mann, um den es geht, der Opfer eines Verbrechens geworden ist, soll heute prominent im Mittelpunkt stehen. Und das ist wirklich eine Persönlichkeit, zu der kann man eigentlich nicht genug lesen. Ich habe so viel gelesen, wie es irgendwie ging.
Du hast allein zwei Bücher wieder gehabt, ne?
Ja, und die kamen gestern auch erst an. Also ich stand wirklich so ein bisschen tippelnd auf der Fußmatte und dann kam der DHL-Bote mit dem Umschlag, dem wattierten. Ich riss ihn aus der Hand, sagte vielen, vielen Dank. Der guckte mich ein bisschen an, als hätte es geblitzt. Und zum Einstieg vielleicht das, was vielleicht am allerspannendsten wird heute an diesem Fall, sind die wilden 80er Jahre im Raum München. Und das ist so, der Fall wird spielen so zwischen 60er Jahren und 2005. Und die 80er, die so ordentlich in der Mitte sind, in der Spanne, sind gut zusammengefasst worden von einem Protagonisten dieser Zeit, der ebenfalls sehr wichtig ist. Falco hat es mal gesagt, wer sich an die 80er erinnern kann, hat sie nicht miterlebt. Und
der Spruch, den mag ich.
Ich habe dann kurz überlegt, an was kann ich mich denn erinnern aus meinen 80ern?
An die 32, 16, 8.
Und ich kann mich, also ich leite mal ein, Eddie, vielleicht wie so ein Teilrätsel.
Ja, da bin ich der richtige Ansprechpartner, ja. Na?
Also du bist ja so ein Rätsel.
Super, Löser.
Löser.
Ja. Rätsel, ja, Löser.
Bringst auch oft Leute auf den Weg zur Lösung.
Manchmal helfe ich gerne Leuten beim Lösen von Rätseln.
Ja, das habe ich auch gehört. Und
macht ihr aber beide gelegentlich, ne?
Ja, manche mehr, manche weniger, stimmt, ja.
Ich hatte einen Ohrwurm, den ich gestern und sehr zur Freude meines Kindes den ganzen Tag vor mich hingesungen habe. Und zwar aus dem Refrain eines Liedes, das 1981 erschien. Mhm. Und jetzt müssen wir singen.
Sag ich doch gerade. Unter 32, 16, 8 herrscht Konjunktur die ganze Nacht.
Oh ja.
Ich habe immer nur gesungen und draußen vor der großen Stadt stehen die Nutzen sich die Füße platt.
Ja, jetzt wird
Spider-Murphy-Gang, oder wie hieß die noch?
Bitte? Das war Spider-Murphy-Gang.
Spider-Murphy-Gang.
Ja, habe ich natürlich recherchiert.
Gibt's die
natürlich
noch?
Treten
die noch auf? Kann man die noch live erleben, wenn man will?
Geiersturzflug, ne?
Nee, Spider-Murphy.
Nein, das ist was anderes.
Was, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt?
Nee, das ist Geiersturzflug.
Ich habe falsches Lied gesungen.
Ich habe falsches Lied gesungen.
Murphy Gang und du redest von Geiersturzflug. eine Skandal im Sperrbezirk, das andere.
Ja, Skandal im Sperrbezirk. Aber da sieht man mal, wie ähnlich die sind. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt und Skandal im Sperrbezirk, das kannst du komplett.
Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, ziehst du Parallelen zu Sperrbezirk?
Vom Ton, okay. Ja, du kannst es exakt gleich singen. Ja.
Und Inhalt. Okay.
Ja, ja, jetzt wird das wieder in die Hände gespuckt. Skandal im Sperrbezirk, Skandal.
Das ist doch völlig verschieden.
Das ist wie ein DJ. Ich
habe noch die Münchner Freiheit dazu. Ohne dich.
Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Jetzt
Münchner wieder Freiheit, die sind so, die sind einfach, das ist schön.
Ja. Ja. Okay. Aber ihr seid ja auch eine Generation.
Und die haben dieselben Frisuren wie Europe. Finde ich auch gut.
Ich bin ja ein Kind der neuen deutschen Welle übrigens. Ne?
Das wissen wir.
Ich fand das aber nicht so toll, tatsächlich. Ich konnte da.
Was war so dein Jam?
Da von der neuen deutschen Welle?
Barry Manilow. Nein, was war dein Jam, als du jung warst?
Ich sage, meine erste Langspielplatte war Barry Manilow. Peinlich, peinlich. Georg kennt die Geschichte.
And you came and you gave
me. Oder ansonsten haben wir natürlich U2 gehört, ne? Sunday Bloody Sunday und so.
Oh ja.
Und The Mission und Cure und sowas.
Okay. Skandal im Sperrbezirk kam 1981 raus und war meine erste Langspielplatte. Und ich habe hier schon einmal von meiner schweren Kindheit erzählt.
Respekt.
Nicht wahr, Papa, wenn du zuhörst, Papa. 1981. Ich bekam 20 Pfennig Taschengeld. Nein.
War das Geld für Langspielplatten?
Ja, ich hatte, glaube ich, Ostergeld bekommen. Ostergeld war immer ein 10 Mark.
Die haben 30 Mark gekostet. Hallo? Nee, ich habe mir gerade mal die Singles gekauft für einen Fünfer.
Ich habe jedenfalls die Platte gehabt und sehr zum Vergnügen meiner Eltern mit 10 Jahren. Und mein Vater achtete sehr darauf, dass unsere Wortwahl angemessen bleibt. Wir mussten zum Beispiel für A sagen, 10 Pfennig ins Sparschwein.
Für A musstet ihr schon 10 Pfennig bezahlen?
Ja. Nur für ein A?
Was haben denn dann nur die Noten gekostet?
Ja, ich habe jedenfalls immer gesungen, ne, ganz laut im Haus und draußen vor der großen Stadt. Und da fand ich total stark mit 10, dass man einfach Nutten im Radio singen kann. Ja, das fand ich super. Und mein Vater war ein bisschen entsetzt. Und dann musste ich immer stehen die Piep-Piep singen. Stehen
hast die du denn das Konzept Nutte schon verstanden, überhaupt, als du das erste Mal gesungen hast?
Nö, nee, ich weiß nur, dass die Reaktion der Erwachsenen entsprechend war. Das war gut, dass die alle so, wow, hey, wow, was macht das Kind da?
Dann hat man ein Wort gefunden, das man ab jetzt als Waffe einsetzen kann.
Genau. Naja, und er wusste ja damals nicht, was noch kommen sollte, 6 Jahre später. Aber gut, da war er eigentlich noch mit Skandal im Sperrbezirk ganz gut bedient. Wir tauchen mal ein in eine andere Kindheit außer meiner, die auch nicht so furchtbar spannend war. Wir gucken uns heute an Rudolf Mooshammer.
Oh.
Der Mosi.
Der Mosi.
Der Mosi. Sagt euch was?
Geht es um den Tod von Rudolf Mooshammer?
Ja.
Mhm. Wow. Okay, interessant. Ja klar, Mosi kennt man natürlich, also wahrscheinlich die ganz jungen Leute nicht mehr, aber eine schillernde Persönlichkeit in Deutschland. War der Deutscher,
ja.
Oder?
Der hat immer so einen Hund auf dem Arm, glaube ich, ne? Mhm. Wie die Jacobs Sisters. Wie hieß der Hund?
Daisy.
Daisy. War das ein Pudel, sag mal?
Yorkshire.
Ach ja, stimmt, hattest du ja eben gesagt, ein York. War ein oder zwei? Einer, ne?
Einer.
Und dann hat er immer so gestreichelt und er hat halt immer
über Mami. Du meinst die Jakobs, das wollte ich gerade sagen.
Ja, ja.
Mit den weißen Pudeln.
Georg, du sagst so überzeugt einer. Viele Quellen reden von mehreren Daisies.
Weil so nacheinander, Daisy, oder was? Mhm. Also, ich habe auch gelesen, dass, glaube ich, dass die letzte Daisy war die dritte oder so.
Die Haupt-Daisy hieß nicht nur Daisy, sondern das war der Yorkshire Terrier Daisy Irena de Pittacus von Yorkgem. Mhm. Also ein adeliger Yorkshire Terrier.
Moment, hatte er gleichzeitig mehrere Daisys?
Nee, ich glaube nicht.
Ach so.
Also das Ding war, kommen wir später nochmal drauf, dass diese Daisy ziemlich durchgenudelt, klingt jetzt blöd, ne? Aber die wurde überall mit hingenommen, weil die ein eigener Star war neben ihm später dann. Und diverse Quellen, und das wird heute auch nochmal spannend, ne? Analog zu diesem Johnny Depp-Prozess, wer sagt denn da plötzlich auf einmal alles was aus, ne? Wenn es um so jemanden geht. Die Quellenlage ist bunt und vielleicht auch nicht immer so ernst zu nehmen, denn kaum, dass es einen Skandal im Sperrbezirk gibt, ist natürlich auch jede Menge im Fahrwasser dabei, was auch noch mal ein kleines Stück vom Rampenlicht mitnehmen möchte.
Daisy hat eine eigene Wikipedia-Seite.
So.
Von uns Vieren hat nur Etienne eine eigene Wikipedia-Seite.
Ja, aber Mosis in Etiennes Wikipedia-Seite steht mein Name drin.
Ich glaube, unser aller Name, oder?
Ehrlich?
Okay. Ja, ich meine schon.
Ja.
Und so dankt ihr es mir.
Mhm. Mit Liebe. Mhm. Komplimenten.
Aber es kann nicht sein, dass der Hund von Rudolf Mooshammer eine Wikipedia-Seite hat und ihr nicht.
Doch. Ich stand mal als Erwähnung, als Söhne der Stadt in dem Dorf, in dem ich jetzt wieder wohne, in meinem Heimatdorf quasi, bis irgendjemand mich wegen Irrelevanz gelöscht hat.
Oh Gott, Georg, das müssen wir rückgängig machen.
Da stand ich drin, weil ich jetzt zum Bäcker gehen können und sagen, hier, Wikipedia-Seite.
Ist fairerweise sagen, dass ich dich gelöscht habe.
Habe ich euch schon
keine Konkurrenz auf Wikipedia.
Schmerzlose Diskussion irrelevant.
Habe ich euch schon die peinliche Geschichte erzählt, als ich hier in Hamburg habe ich ja früher das Frühcafé moderiert bei Hamburg 1, also ein Regionalsender, sehr klein. Und ich habe hier geheiratet und meine Eltern waren zu Gast und dann sind wir essen gegangen und trinken gegangen in der ständigen Vertretung hier. Mhm. Ja, das gibt es in mehreren Städten. Und dann sitzen wir da so und dann steht mein Vater plötzlich auf und hat ein goldenes Buch am Anfang entdeckt, neben dem Eingang.
Oh nein,
und meint, du ahnst, was jetzt kommt. Das war sehr peinlich.
Ich will, dass du dich im Buch
er ist also auf alle Fälle zum Chef der ständigen Vertretung gegangen. Mein Sohn, der heiratet, der ist der Moderator vom Frühcafé von Hamburg 1. Sie haben doch da ein goldenes Buch. Und dann kam der Chef und dem war das so peinlich und mir war es peinlich und das war einfach alles so schlimm. Das war so peinlich.
Was hat denn der Chef gesagt? Hat er dann wenigstens Mitleid gehabt und sich gedacht, okay, ich muss den jetzt da seinen Namen reinschreiben lassen oder hat er es dir auch noch verwehrt?
Nee, er kam höflicherweise da an, aber es merkst du natürlich, Alter,
Naja, immerhin. Es wäre halt noch schlimmer gewesen, wenn er dann so, nein. Nur Prominente.
Und diese Sachen, die ploppen immer wieder hoch.
Ich kenne sie nicht.
Alle 10 Jahre springt dir diese Geschichte wieder ins Gesicht.
Ich kenne den Mann nicht. Gehen Sie bitte.
Ansonsten ist mein Vater super.
Das ist ganz stolz, dein Papa.
Aber das ist doch nett, das ist ja nichts Böses, was dein Vater gemacht hat. Der war stolz.
Hat's nett gemeint. Hinterher hat er wahrscheinlich auch 50 Cent.
Wenn Vater stolz ist. Komm,
nein, hinterher hat er 50 Cent Trinkgeld gegeben.
Wenn er immer gesagt hätte, siehst du, der Rüdiger, ne, dein Bruder Rüdiger, der steht im goldenen Buch, du nicht. Mach doch auch mal was Richtiges wie Rüdiger. Nee, das Einzige, was du hinbekommen hast, ist 30 Kilo zuzunehmen. Rüdiger ist immer noch schlank. Tut mir jetzt leid für alle Leute, die einen Bruder haben, der Rüdiger heißt.
Oder vielleicht gibt es jemanden, der genau diese Erfahrung gemacht hat, der jetzt obwohl
komplett traumatisiert ist, woher weiß er das?
Shit, ey, was wir anrichten Rüdiger. Können und ahnen es nicht mal, ne? Ja. Ja, wie kamen Musik. Wir drauf? Wir sind in Minute 22 und immer noch nicht bei Rudis Kindheit angekommen. Ich steig mal ein, oder?
Ja.
Also ich las das wunderschöne Buch von Rudolf Mooshammer himself geschrieben. Das heißt Mama und ich. Und damit ihr nochmal ein Bild von Mama habt, verlinken wir natürlich in den Shownotes wie immer auch alles Mögliche an Literatur und stellen für die Steadies auch immer nochmal schön das Buchcover rein. Mama und er sehen so aus und Mama ist ganz, 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 ganz wichtig gewesen für Rudolf Mooshammer. Rudolf Mooshammer wurde am 27. September 1940 in München geboren und schreibt selbst über seine Kindheit, dass seine frühe Kindheit trotz der Kriegsjahre wunderschön war und seine Eltern alle beide liebevollst mit ihm umgegangen sind. Er schreibt von einem sehr behüteten Dasein in Wohlstand und das mitten in der Kriegszeit eher ungewöhnlichem Wohlstand. 1940, wie gesagt, geboren. Sein Vater ist Direktor der Württembergischen Feuerversicherung in Nachfolge des Großvaters. Also da ist schon altes Geld vorhanden. Seine Mutter ist Tochter der Besitzer eines eleganten Zigarren- und Spirituosengeschäftes in München, die selber ebenfalls sehr wohlbehütet und harmonisch gemeinsam mit Rudolf Mooshammers Tante Emmy aufgewachsen ist. Und beide Töchter waren auch schon früh im elterlichen Geschäft tätig. Also diese Frauen in dieser Familie Mooshammer sind sehr geschäftstüchtige Frauen und auch sehr an die oberen 10.000 angebunden, in der eher reicheren Kategorie anzusiedeln. Die ersten Ehejahre der Eltern sind natürlich kriegsgeprägt. Und um Frau und Kind zu schützen, der Vater wird eingezogen zum Kriegsdienst, werden Mutter und der kleine Rudolf aus München evakuiert. Und zwar verlassen sie München, das natürlich wie alle anderen deutschen Großstädte im Bombenkrieg stark bombardiert wird und wo es sehr gefährlich ist, sich weiterhin aufzuhalten. Erfolgt die Evakuierung aus München und zwar nach Freising. Da wird er aufgenommen zusammen mit seiner Mutter, seiner Tante Emmy, der Oma mütterlicherseits, die Fanny heißt, bei dem Bauern Hermannsdorfer. Diese Bauernfamilie Hermannsdorfer beschreibt er auch als unwahrscheinlich freundliche Leute, die sich sehr um die Mooshammers kümmern, die versuchen, es so gut wie möglich zu gestalten, diese Familie aufzunehmen. Und später wird er auch Kontakt zu dieser Familie noch haben und immer wieder auch berichten, wie gut es war, dass er sich nicht in München aufhalten musste als Kind. Also in dieser frühen Kindheit passiert diese Evakuierung, weil das Geschäft der Eltern, der Mutter zerbombt wird unter anderem. Sie schaffen es parallel nochmal durch Tauschgeschäfte mit aus Trümmern gerettetem Hab und Gut ein Haus in Pulling zu bauen. Später gehen Ersparnisse, die die Familie hat, also Geld, das die Familie hat, durch die Währungsreform verloren. Der Vater ist im Krieg. Eigentlich wächst der kleine Rudolf in so einer Frauengemeinschaft auf. Und zwar mit ziemlich starken Frauen. Er beschreibt zum Beispiel den dritten Geburtstag, an den er sich offenbar auch erinnern kann. Da sind sie bei diesem Bauern auf dem Hof, dass sein Vater auf Kriegsurlaub nach Hause kommt und da es überhaupt nichts gibt, was sie ihm schenken können, weil es keine materiellen Güter mehr gibt, die zu verschenken seien, spricht der Vater sich mit dem Bauern ab und sie schenken dem kleinen Mosi zum Geburtstag ein Fohlen, das geboren wurde, und zwar ein Fohlen namens Rudi. Das beschreibt er selbst in seiner Biografie, ist ganz niedlich geschrieben auch, dass das natürlich ganz toll war. Er beschreibt allerdings ebenso knapp und lapidar, dass leider diese Freude über das Fohlen Rudi nicht lange währte, weil Rudi durch einen Tieffliegerangriff getötet wird und dieses Fohlen dann nicht mehr existiert.
Also sie hätten irgendwie essen müssen gegen Kriegsende oder so, sowas kommt doch auch immer als Geschichten.
Aber es ist interessant, dass du sagst, Rudi. Georg, weil ich auch sofort dachte, na, wenn der Rudi mal nicht in der Wurst gelandet ist, aber der ist tatsächlich bei einem Tieffliegerangriff umgekommen. Gut, nach Kriegsende ziehen Oma, so die Mutter der Mutter und seine Tante Emmy in das Haus in Pulling. Die Mama Mooshammer und Rudolf ziehen in die Wiedenmeierstraße nach München zurück. Und das ist eine Dienstwohnung, die allerdings hochherrschaftlich ist. Zu den Zeiten, als der Vater dort noch als Direktor tätig war, zu Friedenszeiten, ist es ihm als Dienstwohnung überlassen worden. Und zwar ist es eine Villa, die 10 Zimmer hat. Also das ist ungefähr die Größenordnung, in dem Wohlstand haben die vorher gelebt und auch gut durchmöbliert mit teurem Mobiliar, also so schon die ganz große Hafenrundfahrt. Nun kommen sie nach dem Krieg, Mama und Rudolf Mooshammer, in die Wiedenmeierstraße nach München in die leere Wohnung zurück. Denn in der Zwischenzeit haben amerikanische Besatzer die Räumung dieser Wohnung angeordnet und all die teuren Möbel in ihre Offizierskaserne geräumt. Noch am selben Tag, und da zeigt sich, wie durchsetzungsfähig Rudolf Mooshammers Mutter Else sich auch schon dort zeigt und bleiben wird im Verlauf der Geschichte, ruft sie empört in der Kommandantur an, weiß ich nicht, oder geht hin, spricht mit den Generälen und noch am selben Tag räumen die alle brav die Möbel wieder zurück in die Wohnung in die Meierstraße.
Also die Autorität muss man erstmal haben, oder?
Ja, ne, zumal ich habe die Körpergröße der Mutter nicht recherchiert, aber das ist eine sehr, sehr kleine, sehr, sehr zarte Frau. Also wenn sie mal die 1,50 Meter hat, dann ist das schon groß. Aber durchsetzungsstark scheint sie zu sein und auch sehr geschäftstüchtig. Also bereits nach Kriegsende, es ist möglich, dieser Familie wieder Wohlstand aufzubauen. Und das geht ja nun deutlich nicht allen Familien so, was sicherlich auch zu Neid.
Vor allen Dingen in 10-Zimmer-Wohnungen, ne? Nach Kriegsende, wo weiß der Teufel, wie viel Wohnraum zerstört wurde und die Leute da in kleinen Zimmern zusammenhocken. Ne?
Genau. Also dieser Wohlstand wächst und gedeiht. Sie ziehen dort ein, gemeinsam mit der Oma Regine väterlicherseits. Das ist die Mutter des Vaters. In ein sehr luxuriöses Ambiente. Sie haben auch zwei Hausmädchen und später berichtet ein ehemaliger Angestellter, dass das ganz niedlich war, weil der kleine Mosi, der da so 3, 4, 5 Jahre alt ist, immer mit dem Dreirad durch alle Zimmer gefahren sei.
Scheinig.
Also, nö, da kann man sich auch schon dran denken, ja.
Aber sag mal ganz kurz, hast du was gefunden, was dem Vater so zwischen Einberufung und wieder zu Hause sein passiert ist?
Nein, aber ich habe gefunden, was der Vater grundsätzlich getan hat, als er wiederkam. Denn wie viele seiner Generation ist dieser Krieg sicherlich nicht spurlos an ihm vorübergegangen und sein Einsatz dort. Er ist ja wieder da sozusagen, als Rudolf Mooshammer in die Schule geht. Mhm. Und da wird es eigentlich noch mal spannend, weil der Charakter dieses Vaters offenbar sehr mit einem großen Freiheitswillen und einem großen Wunsch nach Freiheit ausgestattet ist. Mhm. In der Schulzeit ist Rudolf Mooshammer laut eigener Beschreibung ein sehr schwieriger Schüler, der auch überhaupt keinen Anlass sieht, in der Schule irgendwie mitzuarbeiten, weil ihn das alles nicht so furchtbar interessiert, was da gemacht wird. Und er schreibt über sich selber, ich wollte nicht lernen. Er sagte, ich hatte viel Fantasie, ich hatte gute Einfälle, ich hatte viele Ideen. Er ist schon als kleiner Junge sehr geschäftstüchtig, vermagelt dafür Groschen, alles mögliche Zeug, macht aus wenig Geld ein bisschen mehr Geld. Da hat er Spaß dran in der Sabelschule am Lehnbachplatz. Und so geht auch nicht immer hin, ne? Also ihm fällt auch morgens öfter mal was Besseres ein.
Es erinnert mich an meine Schulzeit. Ich wollte auch nicht hingehen, aber ich habe nie tolle Ideen stattdessen gehabt oder war geschäftstüchtig oder sonst was auf die Kette gekriegt. Aber
ja, vor allen Dingen in der Zeit tatsächlich nicht zur Schule zu gehen, ist ja schon eine andere Nummer, als das im Jahr 1980, 90 oder 2000 zu tun, ne?
Ja.
Also da wird ja noch mit Stock gearbeitet und so.
Ja, da gab es auch, Prügelstrafe war noch erlaubt. Ne? Also das war schon alles ein ganz anderer Schnack. Und die Lehrer, die dort unterrichteten, vor allen Dingen Lehrerinnen nach dem Krieg, weil viele Lehrer ja nun im Krieg gefallen waren, oder auch solche Ersatzlehrer, die es dann gab, die schnell eingesetzt wurden, die lehrten ja auch noch in Tradition einer etwas anderen Zeit. Also bis da auch sich die Lehrinhalte veränderten, dauerte es ja eine ganze Weile, bis in die 70er Jahre hinein. Mm. Nun, es gibt regelmäßig Beschwerden der Schulleitung und zwar an die Eltern. Dem Vater ist es einigermaßen Wumpe und der Mutter auch. Also der Vater wiegelt das immer ab und sagt irgendwie, nee, das kann ja sein, dass er nicht da war, aber dann wird das schon seinen Grund gehabt haben und der hat wohl so eine gewisse Autorität auch den Lehrern gegenüber und unterstützt seinen Sohn bei all den alternativen Lernideen, die sein Sohn so hat.
Also sehr anti-autoritäre total. Eltern eigentlich, ne?
Ja, ne? Und
okay. Das erklärt einiges in Sachen Entwicklung von Mosi, ne?
Ja, und ich fand das ganz berührend, das auch zu lesen, auch wie liebevoll Mooshammer selber über diese Zeit schreibt. weil er seinen Vater da auch sehr unterstützend erlebt. Und so geht er dann auch als Jugendlicher immer wieder oder als junger, älteres Kind immer wieder zu seinem Vater und sagt, ach, kannst du mir bitte eine Entschuldigung schreiben? Ich möchte heute gerade nicht, ich habe was anderes vor. Und da sagt der Vater dann aber, also das musst du dir schon selber schreiben. Die Briefe sind mir wirklich zu dumm. Du kannst meine Unterschrift und
sehr schön. Ne?
Und mach das halt rasch selber. Ich habe da keine Lust, mich zu kümmern. Also das fand ich auch richtig nice. Also er fälscht mit Erlaubnis des Vaters dessen Unterschrift für seine Entschuldigung für die Schule und erlebt also volle Unterstützung seitens seiner Eltern für seine Art zu sein und seine Art, die Welt zu sehen.
Nur mal so, also als Grund da nicht hinzugehen, mein Vater erzählt mir von seiner Schulzeit immer, da gab es halt auch mal Schläge, ne? Also mit dem Rohrstock. Ja. Das war jetzt also nicht unsere Schulzeit, sondern hier, komm mal nach vorne, gute halt mal die Zeit, Hand auf, ey. Und dann zack.
Stark.
Ja. Also,
ist das super?
Da würde ich auch blau machen.
Nee, wieso, ist doch super? Dann kann das Kind wird gezüchtigt und du kannst aber als Elternteil sagen, ich hab dich nie geschlagen.
Ich meine Hände in Unschuld, ne?
Ich hab damit nichts zu tun. Das war dein Lehrer offensichtlich, hast du es auch verdient.
Ja, was ist daran? Es ist also von uns ja quasi eine Generation entfernt, ne? Unsere Eltern haben die Situation noch gehabt, dass es völlig normal war, irgendwie Schläge zu bekommen und der Rohrstock oder was du weißt, der Teufel, was es da so alles gab.
Und hat es geschadet?
Ja.
Ja. Und bei uns war es halt ein totales No-Go. Also ich kann mich daran erinnern, dass es einen Lehrer gab bei uns an der Schule, der einem meiner Mitschüler mal eine Ohrfeige gegeben hat.
What?
Und das war so ein Bohai, dass er durfte weiter unterrichten. Und die Eltern und Schüler haben sich geeinigt, dass keiner von den Schülern aus unserer Klasse diesen Lehrer bis zum Abi jemals wieder haben würde. Also es war vermutlich relativ knapp daran, dass er seinen Job da hätte aufgeben können, wegen einer Ohrfeige. Jetzt kann man natürlich aus meiner Sicht sagen, naja, also es ist verständlich und mehr oder weniger zu Recht, aber wie gesagt, wenn man es halt vergleicht mit der Generation irgendwie noch von unseren Eltern davor, wo es völlig normal war, ist das schon eine ganz, ganz andere Hausnummer gewesen. Und ich glaube, heute ist es dann vermutlich in den meisten Fällen noch krasser.
Wir wissen natürlich jetzt nicht, was das Kind gemacht hat. Vielleicht hat es ein Kind einen Witz gemacht über die Glatze seiner Frau.
Ja, er hat natürlich die Klappe
groß aufgerissen. Das war ein Will-Smith-Joke, hallo.
Er war okay. Gut.
Oh, shit, Eddie. Wow. Verdammt. Tut mir leid. Ich war gerade schon dabei, als du eingeleitet hast, zu überlegen, was der junge Claudio damals gesagt hat. Claudio hat auch nicht mit uns zusammen Abitur gemacht. Und sorry, aber hat die Klappe weit aufgerissen. Das war's.
Also ich bin ja ein Lehrerkind, ich bin ja komplett natürlich gegen Gewalt, aber ich weiß von meiner Mutter, die in der Hauptschule in Frankfurt unterrichtet hat, also die Fantasie, das ein oder andere Kind mal dem eine mitzugeben, die ist, glaube ich, vielen Lehrern nicht ganz fremd und so, also die ist auch mir als Elternteil manchmal nicht ganz fremd. Also diese Fantasie zu haben, finde ich erstmal nicht verwerflich. Natürlich darf man das nicht machen. Und gerade eine Ohrfeige, finde ich, ist ja auch sowas Demütigendes. Das haben wir auch drüber geredet, im Fall da mit Will Smith und so. Das ist sowas, eine Ohrfeige ist schlimmer als fast alles andere, weil das sowas Demütigendes hat.
Und am besten auch mit der Rückhand, oder?
Ja.
Mit einem Siegelring dran, Georg.
Oh, schön.
Guck mal, ich habe auch schon so Fantasien. Wir hatten eine Lehrerin an der Schule, die war so genervt von uns, auch sehr zu Recht. Ne? Also wir waren ja auch fürchterlich einfach nur und unwahrscheinlich hormonell und es roch auch bestimmt immer doof und so. Und ständig mussten wir...
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nein.
Bei so pubertierenden Kindern.
Gar nicht, ne? Und die, wenn es der zu viel wurde, dann stampfte die immer auf und sagte immer, Herrschaften. Und dann passierte irgendwie gar nichts. Und du merktest aber genau das, Eddie. Ne? Die hat, eigentlich hat die Bock, gewalttätig zu werden und das Skelett durch die Gegend zu schmeißen, was sie aus dem Bio-Aufbewahrungsraum immer heranzappeln ließ, damit wir die Knochen lernen. Und dann sprach sie irgendwann den berühmten Satz, Herrschaften, da hinten ist gleich die Tür.
Wow.
Ah, wow.
Da hätte ich direkt gesagt, die ist die ganze Zeit da, Frau Lehrerin.
Genau.
Ja. Und dann hätte es richtig Ärger gegeben.
Ja, gut. Also
mein Lieblingszitat einer Lehrerin, die sich an uns störte, war, ihr kleinen, widerlichen Kackbratzen.
Ja,
guck mal. Das sagst du doch auch manchmal.
Ja, das
kommt aus der Schule?
Ja.
Jetzt wissen wir es. Hat die das auch mit dem Kaktus ficken? Hat die das auch gesagt? Nee.
Ich glaube, das wäre nicht so. Also an einer Kloster, ich war in einer Klosterschule, da wäre das nicht so gut rübergekommen.
Okay, verstehe.
Aber du es war noch harmlos. Also es war jetzt, ja, aber so nominell war es eine Klosterschule.
Eher.
De facto war es vermutlich wie jede andere Schule aus. Wir, auch. Wir hatten noch so ein paar Patres, die unterrichtet haben, aber das war gerade so die letzte Generation. Ich glaube, so 3, 4 hatten wir noch, die bei uns unterrichtet haben. Und als die dann außer Dienst getreten sind, gab es auch keine neuen mehr und
okay. Das muss ich erstmal verdauen.
Mosi.
Ja, also was hat der kleine Mosi zu tun, statt in der Schule zu sitzen und sich Zeug anzuhören, das ihn nicht interessiert? Er geht zum Beispiel auf Flohmärkte, kauft da für kleines Geld Antiquitäten, hat ein gutes Auge für oder ältere Sachen.
Wie alt ist er da?
11, 12 so rum höchstens. Und latscht los, hat ein Auge für Dinge, hat einen wahnsinns guten Geschmack und schafft es aber auch, innerhalb von Sekunden Händlern von anderen Händlern gekaufte Ware zum doppelten Preis wieder zu verkaufen. Also der kann richtig Sachen und ist ein extrem guter Verkäufer und übt das. Was jetzt ein bisschen blöd ist, also er ist pfiffig beim Handeln und Entdecken von Wertvollem. Er ist ein sehr guter Rechner. Also sehr früh ist er schon kaufmännisch sehr, sehr stark. Macht gute Geschäfte. Und zu Hause ist die Stimmung nicht so doll, weil die Mutter des Vaters jetzt keine so liebevolle Oma ist wie die Großmutter mütterlicherseits, die in Pulling im Haus wohnt, sondern die Mutter des Vaters, so beschreibt er selber, ist eine schwer intrigante Frau, die eher kalt ist, wie es für die Generation schon auch eher im Kontakt üblicher war als diese sehr warme, herzliche Art, mit der die Mooshammers mütterlicherseits aufwarten können. Er schreibt tatsächlich so, dass diese Oma hasserfüllt auch gegen den eigenen Sohn agiert, höchst eifersüchtig gegen die Frau des eigenen Sohnes und so ein richtiges Schwiegermonster darstellt, intrigiert, wirklich auch den eigenen Sohn mehr oder weniger in die, auf Deutsch gesagt, Scheiße reitet, als es auf der Arbeit schwieriger wird, kurz und gut. Kurz und schlecht, dieses Verhältnis zu Hause mit dieser Schwiegermutter ist schwierig, plus die Geschäfte laufen schlechter. Der Vater kriegt größere Schwierigkeiten bei der Arbeit, was, wie Mooshammer selber schreibt, daran liegt, dass der Vater Steine in den Weg geworfen bekommt durch seine eigene sehr einflussreiche Mutter, die mit Leuten redet und denen Verträge und Abschlüsse und so mit ihm ausredet. Was aber wohl auch daran liegt, dass er beginnt, Geschäfte mit den USA zu machen und über einen großen Teich zu gucken, sich da verkalkuliert und Geschäfte verloren gehen, wo er einen hohen Einsatz im Versicherungsgeschäft gemacht hat. Also die Geschäfte sind desaströs. Der Vater verliert seine Anstellung in dieser tradiert familiären großen Versicherungsgesellschaft, geht in eine andere. Das verschweigt der Vater zunächst und macht sowas wie, das haben wir schon in anderen Fällen mal gehört, dass Väter so tun, als würden sie zur Arbeit gehen jeden Morgen.
Ganz oft.
Ja, mit Aktentasche und sich dann den ganzen Tag auf irgendeine Parkbank setzen.
Ich muss gerade daran denken, wir nehmen gerade am 27. auf. Gestern war der 20. Jahrestag von diesem Amoklauf in Erfurt.
Ja.
Und der Schüler, der dafür verantwortlich ist, hat im Prinzip auch dasselbe gemacht. Der war schon lange aus der Schule rausgeworfen und ist monatelang noch, hat so getan, als würde er zur Schule gehen und an dem entsprechenden Tag seinen Eltern erzählt, er hätte an dem Tag Abiturprüfung, obwohl er keine hatte. Ja.
Ja. Also so langsam geht jetzt dieser wirtschaftliche Abstieg der Familie los und Mooshammer selbst schreibt in seinem Buch Mama und ich, dass das Verhältnis zur Mutter ist immer extrem eng und dass die Mutter das auch alles gut im Blick hat und auffängt. Und er sagt, die haben das die ganze Zeit gewusst. Die Mutter hat gewusst, er hat keinen Job mehr, aber hat den Vater auch geschont vor der Blamage, ihm das zu sagen. Die Mutter organisiert einen Umzug in eine kleinere Wohnung in die Leopoldstraße 20. Diese 10 Zimmer sind natürlich nicht mehr zu halten. Der Vater verschweigt vieles, auch dass er in der neuen Firma nicht gut landen kann. zeigt zunehmend zu Depressionsverhalten, die Geldnöte steigen, die Familie verschuldet sich, es werden zwischenzeitlich Strom und Wasser abgesperrt, so dass, wie Mooshammer selber schreibt, Kaffee mit warmem Wasser aus dem Hahn gekocht wurde, also dass es einfach kein Feuer gemacht werden kann. Der Vater trinkt zunehmend und der Gerichtsvollzieher ist Stammkunde bei den Mooshammers zu Hause. Wir haben unsere Informationen dieses Mal aus mehreren Quellen, nämlich von Mooshammer selber, dann aus viel, was die Boulevardpresse geschrieben hat, von vielem, was er selber gesagt hat. Wie das alles so der Wahrheit entspricht, ist teilweise schwer nachzuvollziehen, weil viele Leute sich dazu geäußert haben, unter anderem Kindheitsfreunde von Mooshammer. Und auf den Fall gekommen, Georg, bist du, glaube ich, über diese neue Doku, die auf RTL Plus ausgestrahlt wurde, ne, 22 als Anfang des Jahres, die noch mal eine andere Seite zeigt und wo viele Jugendfreunde auch zur Sprache kommen.
Ich glaube gar nicht mal. Ich glaube, das war einfach nur so eine, also es hat mit RTL zu tun, was Eddie mir empfohlen hat, weil ich Trash-Serien sehen wollte.
Ah, okay.
Und da gab es, glaube ich, so berühmte deutsche Kriminalfälle und das war nur einer von mehreren, glaube ich, so, wurde eine Viertelstunde oder 20 Minuten behandelt. Also es war gar nicht mal so ein großes Segment. Aber jetzt, wo du es sagst, bin ich natürlich daran interessiert, vielleicht doch mehr darüber zu schauen.
Nochmal. Also ich habe mir diverse Dokus gibt's über ihn und wir verlinken die alle wieder hoch und heilig versprochen, die da irgendwie relevant sind. Diese Doku, die ich mir angeguckt habe, die jetzt neu war, fand ich nicht so super gehaltvoll, was den die Verwertbarkeit der Informationen anging, wie das immer mit dem Boulevard nun mal so ist.
Ja.
Was wir aber wissen und was verbrieft ist, ist sein Ausbildungsweg. Denn er macht auch nicht typischerweise eine Ausbildung, wie man das so kennt, schon gar nicht in dieser Zeit, als die Familie sehr arm ist. Aber er hat eine hohe Ambition, auch dadurch, dass er sehr geschäftstüchtig ist, die Familie aus der Scheiße zurückzureiten. Also ganz klar ist für den immer ein Riesenmotiv all dessen, was er tut. Er will nach oben. Und er will, dass es wieder einen Wohlstand gibt. Den hat er ja auch schon erlebt in seiner sehr frühen und sehr glücklichen Kindheit. Mhm. Und das tut er. Die Ausbildungszeit, die er so hat, ist eigentlich keine Ausbildungszeit in dem Sinn, sondern er geht sehr früh arbeiten, um auch den Lebensunterhalt der Familie zu finanzieren. Denn ganz klar ist nicht wann, das ist aber laut eigener Aussage, ist der Vater so depressiv zu Hause und auch so immer wieder suizidal, dass der an einem Weihnachtsfest in einer Trunkenheit androht, einen erweiterten Familiensuizid zu begehen. Also zu sagen, diese Familienschande, dass das hier alles den Bach runtergegangen ist, kann ich nur bereinigen, indem ich euch und mich töte. So. Mhm. Daraufhin schnappt sich die Else, die Mutter vom Rudolf Mooshammer, den Rudolf und die hauen ab an einem Heiligabend und machen also eine räumliche Trennung auf vom Vater. Später wird der Vater auch stark tablettenabhängig und dass die Behandlung, die er beginnt, wird dann auch dafür sorgen, dass er sich im Rahmen dieser Behandlung mit dem, was er verschrieben bekommt, das Leben nimmt. Also sind ab jetzt Rudolf und seine Mutter allein miteinander und das Verhältnis ist sehr eng und sehr von Vertrauen geprägt und von diesem großen Wunsch, aus den Schulden rauszukommen. Und sehr, sehr früh, wir haben eben schon drüber gesprochen, dass er einen guten Blick für schöne Dinge hat, sehr früh beginnt er auch, sich für Mode zu interessieren und auch sich selbst sehr schön zu kleiden. Und das trifft einen Nerv in den 60er Jahren, als er in verschiedenen Modehäusern auch arbeitet, bei Herrenausstattern arbeitet. Ich lasse mal so den ganz detaillierten Ausbildungsweg weg, zumal er keine Schneiderlehre macht, sondern das alles so im autodidaktischen sich aneignet. Er ist ein Verkaufstalent und wird deshalb auch gern genommen. Bei verschiedenen Herrenausstattern in München arbeitet er. Sein großer Wunsch ist aber immer, einen eigenen Laden zu haben. Und was das Äußere angeht, er ist ein wahnsinnig attraktiver junger Mann. Der ist in den 60er, 68er Jahren rum, wenn man Bilder sieht, gärtenschlank, hat immer so eine Mischung aus, ja, so auf Taille geschnittene Ledertrachten, Jacken, da wirklich witzige Kombinationen, auch für die Zeit schon, bunte Farben, bunter Vogel, dichte schwarze Haare, diese riesen Elvis-Koteletten. So, ne, er sieht wirklich ganz, ganz beeindruckender Mann, hinterlässt auch Eindruck und bewegt sich sehr früh in dem Kreis der Reichen und Schönen. Ist da auch gern gesehener Gast und hat vor allen Dingen ein Talent, nämlich den Verkauf und die Beratung von Kunden. Also die lassen sich alle wahnsinnig gern, der kann das, der ist ganz charmant. Ne? Sagt den Leuten sofort, ach, diese Jacke, die wird ihnen so hervorragend stehen. Hast du nicht gesehen, hast du die Jacke schon an? Und dann sagt er, probieren Sie die mal aus, ziehen Sie die zu Hause mal an, gucken Sie mal, ob sie Ihnen gefällt und am nächsten Tag haben die Rechnung im Kasten. Ne? Und bezahlen das also sehr, sehr geschäftstüchtig, sehr charmant und relativ schnell ein Liebling der Haute Volée, die dort in der Münchner Schickeria unterwegs sind, die sich gerade herauszubilden beginnt. Nun knüpft er diese Kontakte auch in Hinblick darauf, sich fördern zu lassen, was diesen Wunsch angeht, seinen eigenen Laden zu haben, und eröffnet 1968 nach einer Textillehre, die er macht, seine Boutique und nennt die Carneval de Venise. Und zwar in der Münchner Schickeria, in der Straße, die am allerwichtigsten ist, sicherlich schon mal davon gehört, in der Maximilianstraße. Das ist so, ne, wo die großen Designer ihre Läden haben, so vergleichbar in, ne, Jochen Kö in Düsseldorf, so, da ist es das, was da in Münterbrenz in München.
Kö von damals aber.
Ja, genau, die Kö ist ja nichts mehr, ne? Oder ist da noch irgendwas?
Nicht so wirklich, glaube ich, höre ich so. Also,
ja, oder so. Ewig ja. Nicht.
Oder Mönckebergstraße, Hamburg, ne? Nee, nicht Mönckeberg, sondern hier, wie heißt denn die Juwelierstraße hier in Hamburg? Ist auch egal.
Da bin ich überfragt, was so Juweliere betrifft in Hamburg.
Ich komme gleich drauf.
Kaufst du dir nicht dauernd Juwelen, Georg?
Gelegentlich kaufe ich Juwelen. Aber ich investiere da eher und lasse Juwelen kaufen.
Ah, das ist auch gut. Naja, und dieses lass dir kaufen ist auch eine Spezialität von Mooshammer. Der lässt sich nämlich seinen Laden finanzieren. Und zwar lernt er recht früh in dieser Schickeria Verwandte der Familie Bohlen von Halbach kennen, alter Adel, und diverse andere Mäzene, die dann sagen, okay, mach du mal deinen Laden auf, das wird laufen, zu 50% Anteilen machen wir das für dich. Ne? Also der kann sich da entfalten und schwupps ist Mutter mit drin im Laden und auch sie wird, weil sie auch als junges Mädchen schon gelernt hat, gut zu verkaufen, in diesem Tabak- und Spirituosengeschäft, in dem sie quasi aufgewachsen ist, die weiß auch, was sie tut. Und die beiden werden wirklich so zu Lieblingen der Haute Volée in München.
Neuer Wall heißt es übrigens. So, jetzt habe ich es. Neuer Wall in Hamburg.
So. Neuer Wall. Genau. Weil in Berlin ist es der Kurfürstendamm, der ist auch nicht mehr so schön, ne, wie er mal war. Also ich glaube, diese großen Meilen, die haben sich heute ganz schön erledigt, so, wo man da so flaniert. In der Zeit geht es dort sehr um Sehen und gesehen werden. Also dort zu laufen und zu shoppen und sich sehen zu lassen, hat immer damit zu tun, wahrgenommen zu werden. Das heißt, diese Straßen sind in der Zeit sowas wie Laufstege. Und da geht keiner lässig gekleidet in der Jogging nach einer Zoom-Sitzung sich einen Kaffee to go holen, sondern da sitzt jedes Haar. Und der junge Mooshammer macht sehr schnell seiner Leidenschaft Luft, sich sehr barock und sehr königlich und sehr feudal zu kleiden. Wenn ihr Bilder seht, so in der Entwicklung, da hat er sehr früh diese König Ludwig II. Frisur, die schwarzen Haare so in der Mitte geteilt, so eine Locke. Er kleidet sich in barock anmutender Kleidung und seine Mutter auch. Also es beginnt eine Phase, in der Rudolf Mosheimer sich selbst erfindet als Ikone, als Modefigur, als schillernde Persönlichkeit und seine Mutter gleich mit. Also auch seine Mutter bekommt ein komplettes Makeover in diesem Stil. Später werden wir sie in den Medien erleben, auch bis in die 90er Jahre hinein, wo er fast nur noch mit seiner Mutter auftritt, der auch die Haare blau färbt und die in riesigen Haarspray getürmten 80er Jahre Geschichten unterwegs ist. Also das ist schon beeindruckend. Er sagt einmal selber über sich, mein Leben ist mein Traum. Und ich habe natürlich viele Vorstellungen und viele Träume in meinem Leben und die möchte ich mir nach und nach alle erfüllen. Und das tut er. Er sagt auch, wenn Sie mein Leben Revue passieren lassen, dann werden Sie erkannt haben, dass ich viele Dinge im Leben gemacht habe, wo man sagen kann, der erfüllt sich eigentlich nur Träume. Und so lebt er auch. Also man hat so die ganze Zeit das Gefühl, der ist irgendwie in seinem eigenen Neuschwanstein. Der König, den München nicht mehr hat, ne? Und entwickelt sich nach und nach zu einer echten Größe in dieser Szene. In dieser Dokumentation kommt Erich Lejeune, ein Geschäftsfreund, auch zu Wort. Der sagt zu ihm, er trat immer auf wie ein intellektueller Herr, ein großartiger Vermarkter seiner eigenen Persönlichkeit. Und in der Maximilianstraße in seinem Geschäft drücken die Leute sich die Nasen platt, nur um ihn zu sehen. Also diese Figur, die er wird, ist er nach und nach immer stärker darüber, dass Leute auch auf ihn warten, bis er mit einem seiner drei Rolls-Royce vorfährt und aussteigt. Da gibt es Filmaufnahmen von Leuten, die dann warten, bis er aussteigt. Dann gibt es Standing Ovations, wenn er aussteigt. Dann wird geapplaudiert, dann stehen die da mit Autogrammkarten, dann unterschreibt er. Der hat für jeden ein nettes Wort. Und auch zu Wort kommt in einer der Dokus Michael Gräter. Michael Gräter ist Boulevardjournalist in dieser Zeit in München. Der ist übrigens, wir sind jetzt so in den 80er Jahren, die Vorlage für den Journalisten Baby Schimmerlos aus Kir Royal. Könnt ihr euch an den erinnern, an die Serie Kir Royal?
So, mir sagt der Name was, ich habe es nie gesehen.
Kir Royal habe ich auf Blu-ray, ist absolut fantastisch.
Ja, Steckracher. Also wenn,
absolut.
Georg, wird dir sehr gefallen, wenn du Lust hast, dir das anzugucken zwischendurch, ganz heißer Tipp.
Okay. Hey, aber ja. Das musst du, hast du 100 Pro in den 80ern mal im Fernsehen gesehen.
Ich habe es garantiert, ich weiß, dass ich es nicht gesehen habe. Ich weiß, dass ich viel darüber gelesen und viel irgendwie gehört habe.
Helmut Dietl.
Hat mich nicht so damals interessiert, aber wenn ihr es empfehlt, dann hole ich es vielleicht mal nach.
Auf jeden Fall, also ich glaube, das ist auch recht gut gealtert, Eddie, ne? Kann man noch
super.
Mal gucken,
ich habe es vor einem Jahr oder so, ich habe es mal Blu-ray geholt und dann auch nochmal mit der Frau geguckt. Und ist wirklich eine der großen deutschen Serien, würde ich sagen.
Ja, einer der Straßenfeger, also kann man eigentlich sagen, ne?
Als Kind habe ich das mal irgendwie so, haben die Eltern das geguckt und dann hat man das so, hat man das so vielleicht so ein bisschen mitgekriegt. Ist genau wie hier Monaco Franze.
Genau.
Gehört da ja quasi auch mit zu. Und der ewige Stenz, muss man, also beides fantastisch. Also Monaco Franze mit Helmut Fischer.
Ja, das war auch irgendwie eine coole Fernsehzeit, ne? Die Senta Berger Zeit und irgendwie, ja, tolle Leute, tolle Schauspieler auch am Start und so. Und dieser Baby Schimmerlos ist auch so ein richtiger Journalisten, der überall taucht dieser Typ auf, hat seine Nase wieder reingesteckt. Jetzt sind wir auch wieder hier bei der Johnny Depp Geschichte, ne? Wo die heutzutage die Paparazzi dann irgendwie, da reicht ja dieser eine Baby Schimmerlos, um da richtig Ärger zu veranstalten und immer wieder Sachen aufzudecken, die die Schickeria gern für sich behalten hätte. Dieser Michael Gräter sagt über den Rudolf Mosheimer, dass man bei der Inszenierung, die Rudolf Mosheimer um seine eigene Person gemacht hat, immer dachte, das muss ja ein ganz, ganz großer Modeschöpfer sein.
Mhm.
Er sagt
so, ja, wie Ricarda von Home Shopping. Heißt sie Ricarda Lang? Wie hieß die nochmal?
Ist egal. Ich weiß nicht, ich habe Homeshopping irgendwann mal in der Vorkinderphase, haben wir das immer geguckt, wenn wir richtig einen Sitzen hatten und haben dann...
Ricarda Lang ist Mitglied des Deutschen Bundestags. Wie hieß die denn, die Homeshopping?
Jetzt haben wir aber was gesagt.
Die mit den aufgeblasenen Schlauch, die kennt ihr alle. Hier, Ricarda M.
Meinst du Kader Lot?
Nee, nee, gib mal ein, Ricarda M., die kennst du auch, die hat sogar, glaube ich, neben Giga damals bei QVC und so auch moderiert und so.
QVC war bei euch da auch, ne?
Ist das die von Höhle der Löwen? Nee.
Nee, das ist die.
Ricarda M., gib das mal bei Google ein, dann erkennst du die. Sieht aus wie so ein Löwe.
Da ist aber viel Spannung auf der Haut.
Hast du wohlwollend gesagt, wie so ein Lederbezug für so einen alten Sessel.
Ja.
Ach du Heiliges Scheiße. Blechle.
Erinnert mich an diese Jocelyn Wildenstein oder wie die hieß.
Zu gucken.
Das sagt mir jetzt nichts. Obwohl, Jocelyn habe ich auch schon mal gehört.
Cat Lady.
Sieht aus wie Harald Klöckner.
Ja, ist ja auch ähnliches Business.
Ja, also wirklich ähnliches Business. Und das Ding ist, dass...
Aber die haben alle Schweinekohle gemacht. Ne? Also sowohl Glöckner als auch Ricarda M. und so. Man denkt dann immer so, wer trägt sowas? Aber diese ganzen Homeshopping-Produkte und Mode und so.
Das ist ein Riesenmarkt.
Ja. Glaubt man nicht, aber ist so.
Alles klar, neues Businessmodell für Jochen.
Ich sehe einen neuen Podcast für Jochen.
Ich sehe Jochen schon mit dieser Mosi-Perücke. Und Carlo auf dem Arm.
Was das Coole ist, wenn du so hier so bei, wie heißen die alle, HSE24 oder so QVC oder so, du kriegst ja als Moderator da permanent eine super Maniküre, weil du ja ständig an deinen Fingern irgendwas zeigen musst.
Perfekte Finger, Einstellungskriterium. Im Gegensatz offensichtlich zu perfekter Haut.
Naja, was jetzt losgeht, und Georg, ich glaube, du stimmst mir zu, wenn du die zwei, drei Dinge mitverfolgt hast, die so in den einschlägigen Dokus ist. Je bunter der wird und je ausgefallener und auch je mutiger im Auftreten, desto stärker geht es los mit den Bewertungen von außen. Denn auffallen tut der, und es gibt Leute, die haben dazu eine Meinung. Und es ist nicht immer nur eine freundliche Meinung. So sagt zum Beispiel unser Baby Schimmerlos Michael Gräter, es sei überhaupt nichts dahinter gewesen, was er in seinem Modegeschäft da verkauft. Er sei ein Meister im Schaumschlagen gewesen.
Was für eine absurde Kritik, ne? Also ich meine, wenn denn dein Job ist, Dinge zu verkaufen, was soll denn dann dahinter? Du verkaufst Dinge, wenn Leute die kaufen und du Erfolg hast, dann funktioniert das.
Also Fakt ist schon, und das erlebt seine Konkurrenz auf der Maximilianstraße, wo ja auch wirklich Haute Couture, Schneider und Marken verkauft werden. Die erleben schon, so hoch, das ist ja interessant, ne? Der kauft offenbar Dinge an, verändert die ein bisschen, schreibt Moshammer drauf, eine Schneiderlehre hat er nie gemacht. Aber macht auch so Maßanfertigungen und hat einfach ein totales Händchen dafür, und zwar sowohl Frauen als auch Männer von Kopf bis Fuß einzukleiden und tatsächlich alles zu verkaufen. Also der verkauft Kopfbedeckungen, Krawatten, Schals, Einstecktücher, Jacken. Seine Jugendfreundin sagt später, da hängt bei ihm eine Jacke im Schaufenster aus lila Leder, und die fand ich so schön. Das war so eine lila Lederjacke und die hat stumpf 10.000 Mark gekostet.
Ich glaube, der kann einfach sehr gut mit den Leuten quatschen und einfach irgendwas aufquatschen, oder?
Wenn du selber schon Star bist, also wenn quasi die Leute schon darauf gieren, dich überhaupt kennenzulernen.
Ist doch geil. Also ist doch eine super Situation für einen Laden, oder?
Ja.
Ist doch mega. Ja.
Und ich glaube, ich überlege gerade so, wo wir bei den Jahreszahlen sind. Ich glaube, was ihm in Sachen nationaler Bekanntheit extrem geholfen hat, ist das Aufkommen von privaten Fernsehsendern Mitte der 80er Jahre bis zum Ende. Weil bis dahin war ja so Lokalgrößen haben es nicht irgendwie zu Deutschland weiter Berühmtheit geschafft. Du kanntest die Leute, die in Hamburg bekannt waren, in Düsseldorf auf der Straße kannte die keiner, der nicht irgendwas speziell mit Hamburg zu tun habe. Dasselbe gilt für die Münchner Schickeria. Wenn du irgendwo in NRW gewohnt hast, kennst, sagt dir das nichts, wenn du dort nicht gewesen bist. Und mit dem Aufkommen von den ganzen Privatsendern und dem ganzen, was Regenbogenpresse ist, als Regenbogenfernsehen, und dem Leute zu Stars machen, die im Prinzip in erster Linie mal schrill und bunt sind, war natürlich Mosi irgendwie das gefundene Fressen irgendwie für alle. Jemand, der so offen auch in Richtung jedem Blitzlicht geht und so.
Ja,
und naja. Dann hast du halt noch, dass er alleine durch seine Art halt so beliebt er bei den einen ist, so viele andere hassen ihn dann halt schon alleine dafür, dass er reich ist. Ne? Da gibt es genügend Leute, die darüber schon sauer werden.
Ja, Neid ist ein schlimmes Gefühl. Und was absolut stimmt, Georg, ist, dass diese Schickeria, diese Münchner Schickeria, da trifft er voll den Nerv. Das sind gar nicht so viele Leute, da hast du vollkommen recht. Ne? Außerhalb erstmal weiß man gar nicht so sehr, wer gehört denn da alles immer dazu, bis auf die, die dann ständig in der Bunten und in der Gala und sonst wo abgedruckt werden und in den Boulevardblättern. Das sind nur so 150 bis 160 Menschen. Die machen aber richtig einen los. Das heißt, die veranstalten Partys, die veranstalten Events. Da ist jeden Tag Halligalli, tolle Restaurants. Alle Lokale sind zu der Zeit auch jeden Tag auf. Also da ist auch wirklich Musik in dieser Szene in der Zeit. Und man kann einfach sagen, er ist ein wahnsinnig guter Geschäftsmann, der verkauft dem Papst ein Doppelbett. Ne? Also der ist einfach jemand, der weiß, wie es geht.
Okay, guter Spruch.
Ich muss kurz ein kleines bisschen blättern, denn ich habe gedacht, diesen Songtext, den wir eben hatten von der Münchner Schickeria, beziehungsweise den Songtext draußen vor der großen Stadt stehen, die Piep Piep, musste ich ja immer singen, sich die Beine platt, sich die Füße platt. Gibt noch einen Song von der Spider-Murphy-Gang und zwar über die Schickeria, der auch in den Charts platziert war. Und mein Bayerisch ist nicht besonders, aber das ist ein sehr kritischer Song über diese Reichen und Schönen, die in der Zeit wirklich so abgehen da. Und Refrain geht schick, schick, Schickeria. In Schwabing gibt's da Kneipen, die muss ganz was Besonderes sein, da lassen solche Leute wie die und mir es gar nicht nahe. Also es ist schon auch, werden diese Leute aus der Bevölkerung auch bewundernd angeguckt, weil die auch was ganz Besonderes sind. So, er inszeniert sich selbst auch mit Damen und mit weiblicher Begleitung, obwohl all seinen Freunden über die Jahre, seinen engeren Bekannten, zu denen unter anderem Senta Berger, Roberto Blanco, also schon auch die erfolgreicheren
Siegfried
und Roy. Der Arnold Schwarzenegger lässt sich bei ihm einkleiden. Also da ist schon viel Musik drin. Was alle hinterher immer gewusst haben wollen, ist, dass ihnen eigentlich klar ist, dass er nicht heterosexuell ist, sondern sich eigentlich sexuell eher zu Männern hingezogen fühlt, das aber auf gar keinen Fall öffentlich macht. Die Szene damals in den 80er Jahren haben wir es ja vor allen Dingen noch mit einer Zeit zu tun, in der der Paragraph 175 noch nicht abgeschafft ist. Also wenn wir das jetzt so normal finden, dass man offen schwul leben kann, was ja auch heute nicht immer so normal ist, wenn man sich mal Bundesliga oder so anguckt, ne, wie viele Leute da irgendwie eher mal davon absehen, das zu machen.
Ja, aber das ist immer, das musst du halt immer mit sehr viel Vorsicht genießen. Dass jemand glaubt, etwas nicht tun zu können, heißt nicht, dass er es nicht tun kann. Ne?
Naja,
also gerade diese Bundesliga-Diskussion habe ich neulich erst gehabt mit einem Mitkranken, als wir in Stühlen saßen und Medizin verabreicht bekamen.
Ja, ich bin bei solchen Diskussionen auch immer in dem Moment vorsichtig, wo ich selber nicht betroffen bin, beziehungsweise nicht gut mitreden kann, was es denn bedeutet für jeden persönlich, das zu tun, zumal es ja auch eine sehr persönliche Angelegenheit ist. Zu der Zeit, in der es bekannt wird innerhalb seiner Freunde, ist der Paragraph 175, nämlich der Verbot, das gesetzliche Verbot homosexueller Beziehungen noch aktiv. Dieser Paragraph ist ja erst am 11. Juni 94 abgeschafft worden. Und wir haben es in München mit einer sehr konservativen Szene zu tun. Also was auch selbst Freunde dann von ihm sagen in diesen Dokus, ich kann es nur so wiedergeben, wie ich es gesehen und gehört habe, ist, dass ihnen schon klar ist, dass er das nicht tun wird, sich zu outen, weil auch seine Kundschaft sich aus sehr konservativer Klientel zusammensetzt. Und die, von denen er stark vermutet, die haben nicht die, seine Geschäfte werden nicht gut laufen, wenn er das tut. Also er tut es nicht. Das läuft unter der Hand und das bleibt so ein offenes Geheimnis. Er wird auch darauf angesprochen, er äußert sich dazu nicht. Was er sagt ist, jeder kann machen, was er möchte. Das sagt er schon und er wünscht jedem Menschen, dass er sein Sexualleben so leben kann, wie er möchte. Und ansonsten äußert er sich zu dem Thema überhaupt nicht. Was er aber allerdings tut, ist, er inszeniert sich mit Damen, mit weiblicher Begleitung. Seine Schulfreundin Aimé, die auch in der Doku zu Wort kommt, dient dabei unter anderem auch als so seine Alibi-Freundin. Dieses Verhältnis zur Mutter wird auch beschrieben von Zeitzeugen dieser Zeit, die sagen, die Mutter ist sehr kontrollierend zu Hause. Also die hat, ne, er streitet sich viel mit der Mutter, aber dann wird sich auch wieder versöhnt. Die sind sehr eng miteinander. Alles, was zu Hause stattfindet und im Privatbereich stattfindet, ist sehr, sehr akkurat bewacht. Also durch seine Berühmtheit und seine Auftritte hat er auch einen Sicherheitsdienst immer um sich tagsüber und geht nachts auf Tour. Also was er tut, ist, dass er nachts, das wissen auch seine Freunde und seine engeren Vertrauten, das wissen auch seine Angestellten und auch die, die ihm sehr nah sind, ist, dass er abends mit dem Rolls-Royce losfährt. Später wird man nach den Geschehnissen hören, dass er sich in der Stricherszene bewegt hat. Das hat er allerdings wahrscheinlich überhaupt nicht getan, sondern er ist zwar in Rotlichtbezirken und auf dem Oktoberfestgelände, wenn Oktoberfest war, mit seinem Rolls-Royce abends losgefahren, unbewacht, alleine, selbst am Steuer, ohne Chauffeur, sonst hat er immer einen Chauffeur dabei, und hat sich umgeguckt nach jungen Männern, die nicht notwendigerweise Stricher gewesen sein müssen, sondern er hat junge Männer angesprochen, gefragt, ob sie mitkommen möchten, mit ihnen Fahrten gemacht und ihnen Geld angeboten für sexuelle Dienstleistungen. Was wohl auch in einigen Fällen dann geglückt hat, und das hat er wohl recht häufig getan, also später die Menschen, die dazu interviewt werden und da sich dazu äußern, sagen, ja, das hat er gemacht und sie haben viel mit ihm drüber gesprochen, dass er das doch bitte vorsichtiger tun soll und dass das nicht gut geht, weil er diese jungen Männer mit nach Hause nimmt. Also, Jugendfreundin von ihm sagt später, ich habe immer gesagt, es gibt so viele Hotels, wo du reingehen kannst mit den jungen Männern. Und wo ihr das dann machen könnt und wo ihr dann, wo du sie dann bezahlst. Und er hat wohl auch immer sehr hochpreisig ist er da rangegangen. Muss das doch nicht zu Hause machen. Niemand ist da, der dir helfen kann, wenn was passiert. Und das tut er nicht. Also gesprochen wird darüber auch nicht. Man will das irgendwie auch nicht wissen in dieser Schickeria. Für ihn ist es in der Zeit ganz klar, spricht sich das in seiner sehr teuren Kundschaft rum, kann er die Hütte dicht machen. Ein offenes Geheimnis also. Das Verhältnis zur Mutter ist sehr eng, Mutter sehr behütend, auch sehr streng, sehr kontrollierend, ist mit dem Geschäft berät, sagt auch, wo was stehen soll. Sie ist auch treibende Geschäftsfrau, sehr kleine, sehr zarte Frau, ihrerseits sehr extravagant, teurer Schmuck, tiefblau gefärbte Haare, Pelze, Perlen. Er beschreibt seine Mutter selbst als seine große Liebe. Wenngleich es viel Streit und eifersüchtiges Verhalten gibt, sie beschreibt ihr Verhalten ihm gegenüber als Zuckerbrot und Peitsche. Sie sagt, sie will hochkommen und ist auch für ihn sehr ehrgeizig für ihn. Das Ganze begründet er selbst mit der Vaterproblematik und sagt, nie wieder möchte ich arm sein. Und das ist sicherlich einer seiner Erfolgsmotoren auch raus aus der Armut. Es gibt einige Auftritte, also wenn man seinen Namen eingibt in YouTube beispielsweise, kriegt ihr überall so Talkshow-Auftritte. Sein Modegeschäft ist gar nicht mehr so jetzt die Haupteinnahmequelle. Wie gedacht, ist noch eine ganze Zeit, dass es das ist. Das ist es gar nicht, denn die Leute in der Schickeria kommen in den späten 80er, in den 90er Jahren auch drauf, dass es woanders bessere Mode für kleineres Geld gibt. Und nicht eine aufgeblasene Mode, die sehr, sehr teuer ist. Er stellt sich dann um und inszeniert sich selbst als Marke und hat Auftritte. Es geht durch Talkshows, auch durch die Großen. Ist zum Beispiel in Gottschalks Late Night mit seiner Mutter in den 90er, Anfang der 90er Jahre. was kann man über ihn noch sagen? Ja, er ist eigentlich aus dem Fernsehen fast nicht mehr wegzudenken, weil er keine Gelegenheit auslässt, sich selbst als Marke zu inszenieren, seinen Yorkshire Terrier Daisy als Marke zu inszenieren, seine Mutter als Marke zu inszenieren und unheimlich gern eingeladener Gast ist, weil er wahnsinnig unterhaltsam ist.
Ja, wenn man so, es gibt ja so viele Prominente, da hinterfragt man immer so, was, wofür stehen die jetzt eigentlich, ne? Also sind die Künstler, Schauspieler, Kreative, Fußballer, keine Ahnung, bei dem wusste man eigentlich, oder ich, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich nicht so genau, ja gut, der kann auch Mode machen, ja, aber in erster Linie kannte man den, war Talkshow-Gast und war lustig oder unterhaltsam, so. Aber dass der noch schneidern könnte oder ein Schneider, wusste man ja gar nicht eigentlich, also ich nicht.
Also seine Selbstvermarktungsqualitäten sind in dieser Zeit grandios. Er stellt fest, diese teure Mode, die er so diese Lederjacken für 10.000 Euro mit seinem Namen drin ein bisschen umgeschneidert, die verkauft er nicht mehr gut. Aber was er dann auch kann, ist zu sagen, so, dann mache ich jetzt Krawatten. Die kosten nicht viel. Hier stehen sowieso immer 10.000 Touristen vorm Laden, die mich sehen wollen, wie ich ein- und aussteige mit meinem Hund unterm Arm, der ein Diamantschleifchen in den Haaren hat. Dann verkaufe ich jetzt Dinge, die die sich auch leisten können und dann en gros. Da macht er in Krawatten, ne? Und verkauft da unheimlich viele Krawatten in seinem Laden. Seine Selbstvermarktung ist super. Daisy wird eingekleidet, sein Schoßhund. Ab jetzt sind er und Daisy auch ein großes Team. Wie kommt dieses Daisy und dieser Yorkshire Terrier, der mindestens genauso berühmt wird wie er, der auch übrigens selber später ein Buch geschrieben hat. Also er schreibt, er redet auch für Daisy. Daisy gibt auch Interviews, Daisy wird auch fotografiert und so, also das ist schon scharf. Bis 1993 ist eigentlich sein einziges Glück, sagen seine Freunde, seine Mutter und sie ist auch sein Rückgrat. Und Else Mooshammer stirbt am 10. August 1993 im Alter von 85 Jahren. Menschen, die sehr eng mit ihm sind, sagen, das ist eigentlich sein Zusammenbruch. Ne? Es hätte ein starkes Abhängigkeitsverhältnis zur Mutter gegeben. Er fällt in ein tiefes Loch. Die Beerdigung seiner Mutter wird organisiert, sehr pompös, sehr in einem Mausoleum wird sie bestattet, auf dem Ostfriedhof in München. Was jetzt passiert, ist, dass er einerseits sehr lost ist nach dem Verlust seiner Mutter und andererseits aber auch eine Freiheit verspürt, die er vorher so nicht hatte. Und sowas wie alle Zeugen eigentlich sagen später, sowas beginnt wie ein Doppelleben. Also zum einen diese Marke, diese Fernsehmarke, Selbstvermarktung geht jetzt ab den 90er Jahren voll los. Super sympathische Auftritte, unter anderem bei Veronas Welt 1998, wenn ihr euch da euch noch dran noch erinnern könnt, die von Verona, damals noch Feldbusch, in ihrer Sendung. Da lässt er sich in einer Sänfte auf vier Trägern rein.
Ich erinnere mich nur noch an Piep.
Ja, das war mit Lilo Wanders, war? Nee, oder war das auch?
Nee, Lilo Wanders war wahre Liebe.
Das war wahre Liebe, aber das war die Phase, wo es all diese Sendungen gab, ne? Wo es auch relativ freizügig wurde und irgendwie erstmals auch im Fernsehen diese Dinge so besprochen.
Piep hatte doch diese Quizfragen mit Dolly Buster.
Richtig.
A, B oder F.
Richtig. Das war
die richtige Antwort gibt es nach der Werbung, wenn ich einen Cock aus meinem Mund genommen habe.
Und es gab vor allen Dingen in dieser Phase des Fernsehens total viel so bescheuerte Sendungen. Ne? Wahnsinnig buntes Programm. Und ich kann mich gut erinnern, dass wir da viel Fernsehen einfach auch geguckt haben, lineares, ne? RTL, die Privaten gingen richtig ab und so. Er hat Auftritte bei Schmidt einander in Talkshows und er fängt zum Beispiel auch an zu singen. Also er nimmt, das war dann das, was noch, singt einen Song in den 2000er Jahren, also 2000 genau, mit einer Band namens Münchner Zwietracht. Das ist so eine Oktoberfestband, also so, machen so Rumstatter-Musik, würde man meinen, sagen können. Und mit denen singt er den Song Mooshammer. Also Mooshammer als Wortspiel, Geld haben wir. Ist Werbefigur für McDonald's. Er ist Werbefigur für Nescafé. Er bewirbt sich um einen Auftritt beim European Song Contest mit dem Song auch wieder mit der Münchner Zwietracht Teilt Freud und Leid 2001. Mode rückt also in den Hintergrund und läuft ja auch nicht mehr so gut. Was aber jetzt passiert ist in dieser Phase, dass es so langsam merklich auch bergab geht. Die Prominenten, wie gesagt, wechseln Kundschaft, wechselt auch in andere Läden. Seine Daisy und seine Chauffeure, seine drei Rolls Royces. Was jetzt folgt, sind Spektakelauftritte. Anders kann man es nicht nennen. Also er nutzt den Zirkus, das Zirkusrund schon in voller Bandbreite aus. Was er ab 2001 auch tut, und da wird in sehr warmen Worten über ihn gesprochen, ist, dass er sozial sehr engagiert ist. Und zwar aus der Erfahrung heraus selber, so arm gewesen zu sein in einer Phase seines Lebens, organisiert er ab 2001 verstärkt Obdachlosenhilfsorganisationen. Also er unterstützt die. Er geht Weihnachten zum Beispiel in so eine Obdachlosen-Teestube zum Weihnachtstreff. Er verteilt Essen, er verteilt Geld an Obdachlose. Das macht er täglich. Er geht auch auf der Straße selber los, täglich. Das ist ihm wirklich eine Herzensangelegenheit. Er bringt mit den Leuten Werbegeschenke mit Kleidung, Unterwäsche, Socken. Er macht sich kundig, was brauchen die Leute, die auf der Straße leben. Hat ein offenes Ohr für diese Leute. Und unterstützt schließlich schwerpunktmäßig die Zeitschrift BIS. Das ist ein Obdachlosenmagazin, wie es in den meisten größeren Städten eins gibt. Bei uns war das hier in Berlin immer der Straßenfeger. In München ist das Magazin BIS. In Hamburg gibt es auch eins, ne?
Hinz und Kunz.
Hinz und Kunz ist es in Hamburg. Hattet ihr in Frankfurt auch eins? Eddy, gibt es da eins?
Hinz und Kunz? Das ist dieses Obdachlosenheft?
Genau, das sind so, ne, wo dann der Erlös, also der Verkauf also ist.
Vielleicht gibt es das mittlerweile, ich bin ja auch schon lange weg aus Frankfurt, aber ich erinnere mich jetzt nicht dran, vielleicht, ich weiß es nicht mehr. Also, es gibt bestimmt was Vergleichbares, ja. Aber.
Gibt es eigentlich in jeder.
Aber Hinz und Kunst habe ich, ja, weiß ich nicht mehr.
Ja. Also er ist mit diesen Leuten sehr herzlich, er spricht viel, er hört zu, er denkt nach, wie er helfen kann, zeigt ein großes Herz. Später in dieser Doku sagt Florian Besold, der Vorsitzende des von ihm gegründeten Vereins Rudolf Mosheimer Verein Licht für Obdachlose, dass auch früh schon Rudolf Mosheimer daran denkt, diesen Verein in sein Testament aufzunehmen. Also es scheint ihm auch über die Idee seines eigenen Ablebens hinaus ein Anliegen zu sein, Obdachlose zu unterstützen, wo er kann. Also diese 2000er Jahre sind geprägt von wilden Showauftritten, aber auch von viel, viel Charity. Und tatsächlich schafft er es, für solche Organisationen auch viel Geld zusammenzutrommeln und persönlich auch sehr interessiert daran zu sein, zu helfen. Ja, er sagt, sein eigenes Leben. Seine Hausangestellten sagen später auch viel nochmal, wie das war, für ihn zu arbeiten, seine Chauffeure, seine Haushälterin. Muss man mit Vorsicht genießen, was solche Leute im Nachgang dann sagen, weil es ja auch immer nochmal Geld gibt von der Presse für den ein oder anderen Artikel in Zeitungen, die dann gedruckt werden können. Sein Chauffeur sagt später, für ihn war es wichtig, jeden Tag in der Zeitung zu stehen. Er hat nie Urlaub gemacht, der hat diese Kunstfigur ausgebaut und es gab so eigentlich verwischte Grenzen zwischen dieser Kunstfigur, Rudolf Mosheimer, und der Person, dem privaten Rudolf Mosheimer. Seine engsten Freundinnen hatten oft das Gefühl, dass er privat sehr einsam ist, also dass, wenn so das Licht ausgeht und er von der Bühne runter ist, dass er zu Hause eher einsam ist. Und diese, ja, nächtlichen Touren, die er unternimmt, nahmen in der Zeit auch deutlich zu. Also da wurden auch offen Sorgen schon ihm gegenüber geäußert. Eben habe ich schon mal angedeutet, dass der Wunsch an ihn herangetragen wird von engen Freunden, doch bitte nicht einfach Leute mit nach Hause zu nehmen, ohne Sicherheitsdienst, ohne Sicherheitsleute. Daran hält er sich deutlich nicht. Es ist der 14. Januar 2005 und ich habe ein weiteres Buch nochmal zugrunde gelegt, denn das hat jemand geschrieben, der für ihn gearbeitet hat. Das heißt Mosi, Daisy und ich und ist auch nur noch gebraucht zu bekommen und wird nicht mehr aufgelegt. Das sind Berichte seines Chauffeurs Andreas. Das ist der Mann, der ihn bis zum Schluss sozusagen begleitet hat. Und an diesem 14. Januar 2005 findet sein Chauffeur morgens um 9.05 Uhr, findet er Rudolf Mooshammer im Flur. Und Rudolf Mooshammer ist anscheinend erdrosselt. Diese Fundsituation ist ganz merkwürdig, denn laut dem Chauffeur geht es eigentlich los wie jeden Morgen. Er geht rein in die Villa und wundert sich schon, warum der Hund so komisch bellt, weil der Hund irgendwie aufgeregt ist, wird misstrauisch, hat schon ein paar Mal Guten Morgen, Herr Mooshammer gerufen. Ich bin da, Guten Morgen, Herr Mooshammer, um ihn nicht zu erschrecken, ruft er das von Weitem und der reagiert nicht. Also geht er los und an seinen Arbeitsplatz, zieht sich um, sagt, hallo Herr Mooshammer, ich bin da, Hunde bellen weiter. Dann geht er in die obere Etage, wo das Kaminzimmer, das Schlafzimmer, das angrenzende Bad ist und da sieht er ihn dann liegen. Und zwar liegt er genau vor der Kommode im Flur. Er spricht ihn an und merkt, da ist nichts mehr anzusprechen. Polizei wird verständigt und es ist vollkommen klar, dass da ein Mord stattgefunden hat. Um 10 Uhr bereits macht die Nachricht des Leichenfundes schon die Runde in München. Und zwar geht es komplett schon durchs Radio, durch die Presse. In München ist er sowieso bekannt wie ein bunter Hund, der König der Szene nach wie vor. Es dauert also keine Stunde, da steht die Presse vor dem Haus gemeinsam mit der Polizei. Da gibt es auch Aufnahmen, die man sich angucken kann, was da um dieses Haus drumherum los ist, als er gefunden wird. Und es wird bereits um 12 Uhr, 3 Stunden nach Auffinden der Leiche, eine Sonderkommission gegründet, die aus 20 Beamten besteht, Beamtinnen und Beamten besteht, die Sonderkommission Mooshammer. Die machen sich auch sofort an die Ermittlungen. Und keine weitere Stunde später, an diesem 14. Januar 2005, um 13 Uhr versammeln sich Hunderte Trauernde an der Maximilianstraße vor seinem Ladengeschäft. Daran könnt ihr allein schon erkennen, was dieser Typ für eine Strahlkraft hatte, dass das so schnell geht, dass so viele Leute sich zu seinem Laden begeben, Blumen hinlegen, Fotos mitbringen. Also München ist in Aufruhr. Ab nachmittags gehen hunderte Telefonhinweise bei der Polizei ein, die eine Nummer geschaltet hat für Hinweise auf mögliche Beobachtungen des Tathergangs, die natürlich jetzt an fieberhaft ermitteln und gucken, was hat sich da zugetragen. Die müssen irgendwann Durchsagen machen, dass die Leute doch bitte aufhören sollen, anzurufen, um zu kondolieren. Die rufen bei der Polizei an, um zu sagen, wie erschüttert sie sind, dass das passiert ist. Und die Polizei wird dieser Hinweisflut kaum noch Herr. Leitender Ermittler übrigens ist ein sehr spannender Kommissar namens Josef Wilfling. Und dieser Josef Wilfling, der begegnet uns in ein paar spektakulären Fällen. Der hat zum Beispiel auch den Mord an Walter Sedlmayr untersucht. Der ist ein Ermittler, der mit allen Wassern gewaschen ist. Das kann man anders gar nicht sagen. Und geht sehr, sehr schnell und Gott sei Dank zu dieser Phase auch schon dazu über, die DNA von dem Tatwerkzeug, das gefunden wird, untersuchen zu lassen. Und zwar wird recht schnell klar, als um 16 Uhr die Obduktionsberichte an dem Tag bereits da sind. Es geht also 9 Uhr finden sie den, 16 Uhr ist er obduziert, dass es Mord durch Erdrosseln war. Und zwar hat der Täter ihm ein Kabel 4-mal um den Hals gelegt und ihn erwürgt. Also er ist zwar tot durch Ersticken. An dem Kabel finden sie DNA. Die DNA jagen sie durch die Archive. Und bereits um 17 Uhr des Folgetages haben sie einen Durchbruch und einen Treffer in der DNA-Datenbank und können die DNA zuordnen. Die DNA ist gelistet und sie wissen jetzt, wer der Täter ist.
Okay, dann bis zum nächsten Mal.
Ja, die Tat selbst ist insofern sehr besonders, als dass der Tatort nicht besonders verwüstet ist. Es gibt ein paar Spuren, wo die Polizei sagt, das ist auffällig. Das hat sich offenbar um ein Raubdelikt gehandelt, weil auch hier und da Schubladen offen sind. So ganz klar ist es nicht, was da genau passiert ist. Ich muss mal ganz kurz meine 10.000 Aufzeichnungen nochmal durchsortieren. Verhaftet wird der mutmaßliche Täter sofort und ist sofort geständig. Es handelt sich um den 25-jährigen Haresh K. Das ist ein Aushilfskoch in München, der, wie sich später herausstellen soll, keinesfalls der Stricherszene zuzuordnen ist, sondern ein junger Mann, der sehr auf das später analysierte Lieblingsschema des Rudolf Moshammer passt, nämlich ein dunkelhaariger junger Mann, ein eher dunkler Typ, der stand immer mehr auf so die dunklen Typen, der offenbar von Moshammer angesprochen wurde, sich dann relativ schnell auf dem Polizeipräsidium dazu bekennt, dass er im Vorfeld mit seiner Freundin großen Streit gehabt hat, weil er spielsüchtig ist und seiner Freundin Geld genommen hat, und zwar im 1000-D-Mark-Bereich. Versucht hat, diese Schulden wieder auszugleichen. In dieser Nacht von Moshammer aus dem Rolls-Royce-Haus angesprochen wird, der ihm 2000 D-Mark anbietet.
Euro sogar.
Euro anbietet für sexuelle Gefälligkeiten. Die kaspern das ab, dealen das ab, fahren zu Moshammer nach Hause. Dort soll es laut Aussagen des Haresh K. zu Streitigkeiten gekommen sein, was die Ausübung der sexuellen Gefälligkeiten angeht, so dass er laut eigener Aussage keine andere Möglichkeit gesehen hat, als den Rudolf Moshammer zu erdrosseln.
Klar.
Klar. Ja, der Prozess beginnt am 2. November 2005. Und ihr könnt euch vorstellen, was vorher los ist, nämlich eine riesen Beerdigung. Die findet ja auch noch statt. Also erstmal ist immer noch Januar, am 15.01. um 17 Uhr, weniger als 48 Stunden nach Bekanntwerden der Tat, dieser Durchbruch bei den Ermittlungen im Fall Moshammer und die sichergestellte DNA und so diese Aussage des Haresh A., der als Aushilfskoch arbeitet. Beerdigt wird Rudolf Moshammer am 22. Januar 2005. Und da ist ganz München komplett aus dem Häuschen. Bei dieser Beerdigung, davon gibt es Bilder, da trauert eine ganze Stadt. Hunderte Leute begleiten diesen Trauerzug, stehen an den Straßenrändern. Tausende Leute stehen an den Straßenrändern. Das ist eine der größten Beerdigungen, die München je gesehen hat. Was auffällig ist, sagen später Beobachter dieser Szene, die befragt werden, dass viele Menschen da sind, aber vor allen Dingen viele Menschen aus der Bevölkerung, aber nicht die Schickeria-Leute, die ihm so nahe gestanden haben. Denn was auch passiert ist, dass niemand so richtig jetzt was damit zu tun haben will, weil ja bekannt wurde und durch die Medien und durch die Presse verbreitet wird, dass es da offenbar Stricherkontakte gegeben hat.
Entschuldigung.
Gesundheit.
Gesundheit. Nun, diese Beerdigung findet statt und seine nächsten Leute versuchen, die zu organisieren, zum Beispiel die Trauerrede für ihn zu halten. Da werden viele Offizielle angefragt. Natürlich wird dann Münchner Bürgermeister gefragt, da werden aber auch große Prominente gefragt, ob sie ihn die Trauerrede halten möchten für diesen sehr beliebten Rudolf Mooshammer. Das will keiner tun. Also es gibt da plötzlich nicht mehr so ein hohes Interesse, mit ihm in Verbindung gebracht zu werden. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes findet eins seiner Notizbücher, in dem er 5 enge Freunde notiert hat. Und dieser Sicherheitsdienstmitarbeiter fragt seinen Geschäftsfreund Lejeune an, der hält schließlich die Trauerrede. Bestattet wird er auf dem Ostfriedhof in München in seinem Mausoleum neben seiner Mama. Dieses Grabmal hat er schon sehr früh gekauft. 1898 wurde das errichtet, ein tempelartiger Grabbau. Darunter ist eine Gruft von 25 Quadratmetern. Die hat er gekauft, diese Gruft, weil die ihm so gut gefallen hat, weil das die Gruft des Hofschuhmachermeisters von König Ludwig I. gewesen sein soll. Mhm. Und da er diese König Ludwig und diese barocken Geschichten so toll findet, hat er dieses seit Mitte der 30er Jahre nicht mehr belegte Mausoleum angemietet. Und es hat ihm so gut gefallen, dass er sagt, das passt zusammen. Das hat er 88 schon für 50 Jahre lang erworben, als letzte Ruhestätte für seine Mutter Else, und dort wird er dann auch bestattet. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung, unter weniger großer Anteilnahme der sehr prominenten Leute, mit denen er zu tun hatte, zumindest in der öffentlichen Äußerung, ist es da eher still. Wer nicht still ist, sind Leute, die jetzt mit dieser Geschichte Geld verdienen können. Und natürlich sind die Boulevardblätter voll mit diesem Skandal im Sperrbezirk. Und der Prozess 2005 wird auch zu einem einigermaßen zu seinem Leben passenden Spektakel, denn was die Justiz sich da angucken muss an Publikum, was da auftritt und Aussagen macht, ist wirklich einigermaßen beeindruckend. Es gibt einen sehr, sehr guten Spiegelartikel zu diesem Prozesstag. Und zwar titelt der Spiegel 2005 nach Prozessende am 21.11. Das Urteil im Mooshammer-Prozess ist gefallen und es gab viele neue Tode. Also klar ist, dass Herisch A. den Rudolf Mooshammer heimtückisch ermordet hat. Das bedeutet lebenslänglich. Herisch sagt zu Beginn des Prozesses aus, dass es Gottes Wille gewesen sei, Rudolf Mooshammer zu erwürgen. Als er die Tötung schildern soll, sagt er das aus. Er sagt auch aus, dass Mooshammer jetzt seinen Frieden habe, aber er stürbe jeden Tag einen neuen Tod. Also er bereut das zutiefst. Er hat theatralischste Zusammenbrüche dort vor Gericht. Er sagt auch, er sei das wahre Opfer dieser verhängnisvollen Nacht. Und mit seinen nun 26 Jahren und als der Richter, das ist der Richter Manfred Götzl im Landgericht München I, seinen Urteilsspruch ausspricht, fällt er dramatisch auf die Knie, wischt sich die Hände, seine nassen Hände an der Hose ab, schluchzt, möchte auch gar nicht mehr das Gerichtsgebäude verlassen, schaukelt vor und zurück. während der Richter noch seine Höchststrafe begründet. Die Begründung lautet folgendermaßen: Das Gericht glaubt, dass der Spielsüchtige Haresh A. Mosamas Tod geplant hat und ihn heimtückisch ermordet hat, um ihn auszurauben. Das Urteil lautet deswegen lebenslang. Die Kammer stellt überdies die besondere Schwere der Schuld fest. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, dass Haresh A. wohl 18 bis 20 Jahre sitzen wird. Diese Not, die der Angeklagte angibt, nämlich der hätte seiner Freundin 1000 Euro geklaut und in der Spielothek verzockt und er hätte das Geld gebraucht, lässt der Richter nicht gelten. Er sagt auch, dass die Verhandlung, die offenbar da getroffen wurde zwischen Mooshammer und ihm, da müsse ihm klar gewesen sein, dass sexuelle Handlungen von ihm erwartet worden seien. Die Spurenlage ist einfach auch zu eindeutig für den Richter und für das Gericht, um an eine Tötung im Affekt zu denken. Es gibt keinerlei Kampfspuren und das ist ja schon mal immer sehr merkwürdig. Dieses 4 Meter lange Kabel, was er da genutzt hat, hat der Haresh aus einer Schublade im Fernsehraum genommen, während sie pornografische Filme gesehen haben. Er hat auch 16.000 Euro gesehen, die da rumlagen. Was aber jetzt in diesem ganzen Prozess noch passiert, ist, dass plötzlich Leute auftauchen, die irgendwelche Märchen vor Gericht erzählen, was das Gericht dann auch noch verifizieren bzw. falsifizieren muss. Da gibt es zum Beispiel den 62-jährigen Koch aus Passau, Manfred Z. Er sagt, er sei ein Doppelgänger und Freund von Mooshammer und erklärt am ersten Prozesstag, wo auch Fernsehsender natürlich anwesend sind und lauern, er hasse den Haresh A. so sehr, der hätte seinen Rudi auf dem Gewissen. Er erzählt dem Gericht pikante Details aus Mooshammers Sexleben. Er hätte immer nach Frischfleisch für ihn suchen müssen und so weiter. Bis schließlich herauskommt nach einiger Recherche, dass da die Geschichten frei erfunden sind. Das kann schnell nachgewiesen werden. Weder kann Z genaueres zu einzelnen Männern sagen, noch kann er Mooshammers Haus beschreiben. Also da fließt viel Geld auch für spektakuläre Geschichten. Oder eine Georgine Schwooshuber, die damals 60 Jahre alt, sich selbst Georgette Silver nennt, und der Bild-Zeitung freimütig erzählt, was der Mosi alles für sie getan hat und was sie hätte für ihn tun müssen. Und das ist alles nicht so besonders glaubwürdig. Viele ehemalige Angestellte von Mooshammer nutzen die Chance, auch mal richtig auszupacken. Die Presse schlachtet das aus und zeichnet auch von ihm ein Bild postmortem eines cholerischen, launischen Chefs, so auch mit Vorsicht zu genießen, wenn Angestelltenverhältnisse beendet werden. Nun, was später die Süddeutsche Zeitung konstatiert, ist, dass das Mordopfer selbst während der Verhandlung einen zweiten Tod gestorben ist. Und mit diesem Wiederauftauchen des Falls Mooshammers und dieser Dokumentation versucht auch diese Dokumentation ein bisschen aufzuräumen. Denn diese Jagd und dieses Empören, was da plötzlich von allen Seiten gegen Mooshammer losging, das ist schon deutlich gewesen in der Phase. Ja. Der Täter sitzt bis heute, 23 wird er entlassen, also im nächsten Jahr, hat immer wieder versucht, in Revision zu gehen. Und es wurde nicht abgewichen von der besonderen Schwere der Schuld. Die komplette Strafe abgesessen 2023.
Mhm.
Wird dann vermutlich.
Ich frage mich halt gerade, inwiefern irgendwie dieses Vorgehen von Mosi, da mit seinem Rolls Royce vorzufahren und einfach irgendwem, der überhaupt gar nicht irgendwie hier so Sexworker ist, 2000 Euro zu bieten, inwiefern das halt massiv dazu beiträgt, sich in Gefahr zu begeben. Ne? Weil das ist halt eine Summe, die zum einen, wie in diesem Fall ja offenbar, jemanden anlocken könnte, der überhaupt kein Interesse an dieser Art von, in Anführungsstrichen, Arbeit hat, aber die Summe ist so hoch, dass er sich dafür interessiert. Und zum Zweiten halt, naja, der Rolls Royce, und wenn er dafür schon 2000 bietet, wie viel hat er dann erst zu Hause, ne?
Ja.
Da lagen noch 16.000 irgendwie einfach frei auf dem Tisch oder so.
Auf so einem Flurtischchen zwischen Briefen.
Hat drei Krawatten verkauft.
Ja. Und dann vermutlich Panik bekommen und abgehauen und, naja.
Was interessanterweise im Nachgang passiert ist, jetzt in dieser ganzen Phase nach seinem Tod, ist, dass seine Stelle eigentlich die Rolle, die er so ausgefüllt hat in dieser Münchner Schickeria, die konnte nie wieder gefüllt werden. Also es ist wirklich so, dass der Schickeria dann König gefehlt hat danach. Das war in seiner Zeit der bekannteste Münchner aller Zeiten. Diese Obdachlosenorganisation, die ehrt ihn immer noch. Die gehen jedes Jahr zu seinem Mausoleum. Da gibt es große Veranstaltungen, also auch immer noch an seinem Grab. Der Verein Licht für Obdachlose nutzt auch das Mausoleum für Öffentlichkeitsarbeit. Und der Verein existiert auch immer noch. Ich habe den noch mal recherchiert, ob es den noch gibt. Und ja, den gibt es noch. Die haben nicht so wahnsinnig viel geerbt, weil es gar nicht so viel Barvermögen gab. Aber er hat ihnen die Rolls-Royce und seinen Schmuck vererbt, was veräußert werden konnte auf einer Versteigerung und was wohl einen relativ guten Erlös gegeben hat für diese Obdachlosenorganisation.
Er hat ja ziemlich viel gemacht. Ne? Wir sind da gar nicht auf alles eingegangen, aber es hat ja unter anderem damit zu tun, dass sein Vater ja auch obdachlos geworden ist und relativ kurz danach gestorben ist, nachdem es diese Trennung gab. Und er ist da wohl teilweise mit sowohl Geld als auch Sachunterstützung zu dieser Brücke gefahren, unter der früher sein Vater obdachlos gelebt hat, und hat den Obdachlosen, die dort gewohnt haben, halt Unterstützung zukommen lassen, ne, und hat denen unmittelbar geholfen und so. Also da war schon sehr, sehr viel, was er aktiv gemacht hat. Jetzt mal übertrieben formuliert, in Anführungsstrichen, auch wenn es keiner sieht, ne? Also es ist jetzt nicht nur, um sich da irgendwie zu inszenieren gewesen, wie es vielleicht bei manchmal anderen manchmal der Fall ist.
Seine Beerdigung übrigens damals hat Sat.1 exklusiv übertragen. Die Mooshammer-Beerdigung ist übertragen worden.
Er verkauft die Rechte dafür.
Wahnsinn, oder?
Nachlassverwalter oder Familie oder wer ist denn?
Vielleicht hat er das ja auch sogar im Testament sich gewünscht oder sowas. Ja,
also was er auf jeden Fall in seinem Testament erlassen hat, ist, dass er in der Pathologie des Klinikums Schwabing, wo auch die Obduktion stattgefunden hat, um zu untersuchen, die Todesursache festzustellen. Dort ist er durch das Verfahren des Modern Embalming, heißt es, der ist konserviert worden. Und zwar von Alfred Riepertinger. Das hat er schon festgelegt, dass er wie seine Mutter auch konserviert wird und neben Mutter im Zinksarg ins Mausoleum kommt.
Ja. Wow. Krass, was man alles so, also man kennt natürlich Rudolf Mooshammer, aber was man alles so nicht weiß und die ganzen Details und was für eine schillernde Figur, sowohl öffentlich als auch im Privaten. Sehr interessant. Der Mosi und die Daisy. Vielen Dank, Alice.
Sehr gerne.
Das war ein sehr, sehr interessanter, ein sehr schön, ist ja immer so ein komisches Wort in dem Zusammenhang, aber ja, sehr
schön. Ich habe eine Frage noch zu den Hunden. Hat er die auch einbalsamieren lassen und hat er da auch ein extra Grab für die?
Er hatte einen Hund und der lebte. Warum sollte er den einbalsamieren
lassen? Aber er hat gesagt, er hat nur einen Hund.
Es gibt tatsächlich, Jochen hat da gar nicht so Unrecht, es gab vor Daisy eine Jenny. Ha. Und diese Jenny, die wurde auch mitgenommen in Handtaschen. Und der war so eng mit diesen Hunden, diesen Yorkshire Terriern. Da gibt es einen Bericht darüber, dass er an einer Modenschau abends teilnehmen wollte. Und Jenny war alt wie der Grunewald schon. Und hauchte ihr Yorkshire Terrier Leben am Nachmittag des Vorabends der Modenschau aus. Und dann hat er sie trotzdem mitgenommen.
Gottes.
In der Handtasche.
Okay. Ja,
und hat die auf dieser Modenschau immer rumgezeigt. Guck mal, da ist sie tot, das ist ja schade. Oh, ich kann die noch nicht allein zu Hause lassen.
Ach so,
also es war schon auch ein Ding.
Er hat schon gesagt, sie ist tot.
Der,
hätte ja auch
wie heißt der Manager vom Undertaker nochmal, der Paul Bearer, der immer mit so einer Urne reinkam und die so gestreichelt hat?
Ja. Der war crazy. Super, ne? Ja,
super. Leute, ich crazy. Muss leider zur Kita.
Ja.
Deshalb müssen wir jetzt hier jetzt nach knapp fast 2 Stunden leider kurzfristig zum Schluss kommen.
Aber ganz kurz, Daisy stand auch im Testament und der Chauffeur hat Daisy der Chauffeur hat Daisy übernommen und bis der Chauffeur, so lange wie der Daisy gelebt hat, hat sie ein schönes Hundeleben mit einer Erbschaft von Papa Mosi beim Chauffeur.
Wie heißt das Buch, was du da hältst? Zeig nochmal.
Mosi, Daisy und ich.
Mosi ist ein Jahr später gestorben, glaube ich. Ist relativ kurz danach gestorben.
Mosi, Daisy und ich. Ja, du hast viel recherchiert wieder mal und viel rausgesucht. Da gibt es natürlich auch wieder in den Shownotes viele Links, falls ihr euch auch nochmal informieren wollt. Es gibt eine Doku auf RTL Plus oder sowas, hat Georg ja erzählt. Oder so eine Episode. Also man kann sich da noch in den Fall weiter reinfuchsen, wenn man will. Man kann diesen Podcast hier supporten, denn das kostet ja Zeit und auch Geld für die Materialien und so weiter. Wenn ihr da ein bisschen supporten wollt, könnt ihr das bei steadyhq.com/vorn machen. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder in der nächsten Folge Verbrechen ohne richtigen Namen.
Ja.
Danke Alice, danke Georg, danke Jochen.
Tschüss.
Tschüss.